Sie hören Vom Großen und Ganzen, der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern
und der Zeitschrift Christ in der Gegenwart.
Grenzen setzen auch Barrieren, sind eigentlich Ungleichheitsschwellen zur Absicherung auch von globalen Wohlstandsgefällen. Die Welt, wie wir sie kannten, mit all ihren Gewissheiten und auch sozusagen mit der Sortierung der Welt, das pulverisiert mehr oder weniger über Nacht. Und dann gibt es viele Leute, die sagen, okay, ich kann das alles nicht mehr. Das ist ja auch etwas, was der Gesellschaft fehlt, ein Projekt oder eine Perspektive, auf die sie sich hinbewegen könnte. Das würden wir auch sagen, dass sozusagen auf der Ebene von politischer Kommunikation, politischen Akteuren oder auch von dem, was wir Polarisierungsunternehmer nennen, die Spaltung natürlich ja, inszeniert, erzeugt, herbeigeredet, angespitzt wird. Ja, dass man einen guten Lagerwahlkampf macht. Das ist schon so, ne, dass die gefühlte Polarisierung auch dann runtersickern kann und zu einer realen Lagerbildung führen kann. Erstmal müssen wir uns bewusst sein, dass Migration nicht nur eine Bedrohung ist, sondern auch eine Lösung für sehr viele gesellschaftliche Fragen. Was ist das Problem dabei? Ja, es gibt eigentlich eine strukturelle Asymmetrie. Also negative Emotionen sind tendenziell immer stärker als positive Emotionen. Es gab mal so ein Interview mit den Leuten, die bei der AfD für Strategieentwicklung zuständig sind. Da haben sie gefragt, wie macht ihr das eigentlich? Also wie wird die Strategie entwickelt? Die haben gesagt, wir beobachten, wann der nächste Aufreger durch die Medien geht. Dann gucken wir, wie sich die Grünen positionieren und dann sagen wir genau das Gegenteil. Die sind eigentlich wie so eine Zornsammelstelle. Ne? Ich plädiere ja sogar manchmal für so etwas wie eine dritte Kammer. Quasi eine Regulierungsebene oberhalb dieser wettbewerblich organisierten Parteienpolitik. Müssen Wissenschaftler nicht auch irgendwie ihre Erkenntnisse jetzt auf TikTok tanzen?
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, in der dritten Folge unseres Podcasts vom Großen und Ganzen kommen wir mit dem Soziologen Steffen Mau ins Gespräch. Er ist Professor für Makrosoziologie an der Humboldt-Universität zu Berlin und gehört inzwischen zu den führenden Stimmen in Deutschland, wenn es darum geht, gesellschaftliche Dynamiken und Mechanismen zu verstehen. Lieber Herr Professor Mau, danke für Ihre Zeit und Ihre Gastfreundschaft hier in Ihrem Büro. Schön, dass Sie da sein dürfen.
Danke, dass Sie mich zu Ihrem Podcast einladen.
Sehr, sehr gerne. Jetzt habe ich gerade schon den ersten Fehler gemacht, dass wir da sein dürfen. Leider bin ich allein. Mein Kollege Moritz Findeisen ist krank geworden, ist tatsächlich gestern noch ganz brav von Freiburg hierher nach Berlin gefahren, weil er dachte, vielleicht gibt es sich wieder, aber es hat keinen Zweck. Der liegt mit Fieber und Husten und Stimme weg im Bett, hat keinen Zweck, dass er mitmacht. Aber er bedauert es total, weil er sich auf diese Folge wirklich wahnsinnig gefreut hat, hat alles von Ihnen gelesen und gehört, was er finden konnte. Ja, aber das soll wohl so sein, muss ich das jetzt heute alleine machen. Sie sind aber wieder fit, oder? Sie waren ja auch vor ein paar Wochen noch da niedergelegen.
Ja, ich hatte so eine Wintergrippe und wenn man viel unterwegs ist, dann fängt man sich auch mal gern was ein bei irgendwie Veranstaltungen, sieht man viele Leute oder im öffentlichen Nahverkehr und dann
grassiert total im Augenblick, ja. Ja, beim letzten Mal, also ohne Sie konnten wir es tatsächlich nicht machen, jetzt ohne Moritz muss es halt irgendwie funktionieren. Ja, nochmal zu Ihnen. Sie wurden 1968, ein Jahr vor mir, in Rostock geboren und sind dementsprechend in der DDR aufgewachsen. Nach dem Studium der Soziologie und Politikwissenschaften und der Promotion am European University Institute in Florenz haben Sie zunächst in Bremen gelehrt. Jetzt seit 2015 sind Sie hier in Berlin, wo wir uns auch heute zu diesem Gespräch treffen. Habe ich das so richtig aus Ihren biografischen Daten rausgelesen? Letztlich haben wir es der Wende zu verdanken, dass Sie Soziologe geworden sind.
Ja, das stimmt. Ich bin dann da so reingestolpert und wurde auch im Herbst 89 politisiert und habe dann natürlich auch Interesse für Gesellschaft und gesellschaftliche Zusammenhänge entwickelt.
Und das war gerade so ein schönes, großes Anschauungsobjekt, das da lief, oder?
Ja, so ein beschleunigter sozialer Wandel ist ja erstmal interessant für sich als Phänomen. Also jetzt nicht nur, wenn man Insasse einer Gesellschaft ist und das mit erleiden oder erdulden oder vorantreiben darf, sondern natürlich auch für einen Beobachter, weil sich eben ganz viel an so einer Formation verändert. Und hier war es nochmal besonders extrem, weil das ja nicht nur einfach eine historische Veränderung war, sondern wirklich ein Übergang von einer Gesellschaftsform in eine andere. Mit allem Marktwirtschaft, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, was es in der DDR so eben nicht gab.
Da haben Sie Blut geleckt in Richtung Soziologie. Das fußt ja, Ihr Fach fußt auf Zahlen, Daten, Empirie, viel Fakten auswerten. War da auch der Wunsch mit dem Hintergrund, ganz unideologisch zu arbeiten, rein faktenbasiert oder ist es vielleicht gar nicht so? Sie gucken so skeptisch.
Ja, es gibt ja auch in der Soziologie große Theorieschulen und große Theorietraditionen und manche Leute, die ja, beschäftigen sich ihr ganzes Leben mit der Entwicklung oder Weiterentwicklung einer spezifischen Theorie. Ich bin da ein bisschen agnostischer, ne? Also ich bin eher themengetrieben und versuche dann mit soziologischen Werkzeugen oder mit einer soziologischen Perspektive drauf zu gucken und vielleicht das auch so weit zu durchdringen, dass man jetzt nicht nur Oberflächen beschreibt oder Phänomene, sondern dass man wirklich versucht, auch strukturelle Zusammenhänge auf eine bestimmte Art und Weise zu systematisieren. Und ja, wenn man Politik beobachtet, dann sehe ich natürlich nicht nur, dass da Politiker in einem Fernsehstudio interagieren, sondern ich sehe dann auch Sozialstruktur, ich sehe Machtverhältnisse, ich sehe Ungleichheit, und das ist das Geschäft des Soziologen.
In diesem Wechselspiel zwischen Methodik, Methodenschule auf der einen Seite und der Datenbasis auf der anderen Seite, läuft man da Gefahr, im Grunde immer seine Lieblingsthesen aufzufinden im Datenwust, oder sind Sie auch mal so richtig von der Wirklichkeit überrascht worden?
Doch, ich werde eigentlich permanent von der Wirklichkeit überrascht. Natürlich hat man immer Hypothesen, die zum Teil aus den wissenschaftlichen Diskursen kommen, aber natürlich auch aus Alltagsmythen. Und dann stellt man fest, meine Güte, das ist doch gar nicht so einfach. Oder es ist sogar ganz anders. Und gerade wenn man jetzt mit Daten arbeitet, was ich viel mache, dann sieht man auch, dass so blitzgescheite Hypothesen, die einem so plausibel erstmal vorkommen, dass die sich gar nicht so ohne weiteres dann einlösen lassen. Zum Beispiel, ich gebe mal ein Beispiel, ne, bei der Klimafrage. Da hat man ja, wenn man den öffentlichen Diskurs so beobachtet, dann denkt man immer, also das sind dann irgendwie die fossilen Alten und sozusagen die ökologisch bewegten Jungen, aber diese Differenzierung der Form gibt es gar nicht.
Traut's auch nicht hin. Jetzt habe ich noch ein Detail gefunden, da stand, Sie haben ein delegiertes Elektronikstudium nicht angetreten, um dann Soziologie zu machen. Wie stellt man sich das vor als ahnungsloser Wessi? Das wurde Ihnen vom Staat zugeteilt, du machst jetzt das, und dann haben Sie abgelehnt?
Delegierung war in der DDR ja so ein Grundprinzip, ne? Also es gab ja keine freie Berufs- und Bildungswahl, wie das jetzt durch das Grundgesetz auch zugesichert ist, sondern die Wege wurden geleitet nach gesellschaftlichem Bedarf, natürlich auch nach Loyalität zum politischen System, Mitgliedschaften in der Partei etc. Und ich habe eine Berufsausbildung gemacht mit Abitur als Elektronikfacharbeiter im Schiffbau. Und dann war das so ganz normal oder erwartet, dass man dann hinterher Elektrotechnik studiert oder Schiffstechnik oder so etwas.
Okay, aber war das vor oder nach der Wende, dass Sie abgelehnt haben?
Oder? Das war dann über die Wende, dann hat sich das alles neu organisiert, und dann hatte ich im Prinzip das biografische Glück, dass ich noch hinreichend jung war, um eigentlich auch erstmal meine Bildungskarriere oder nachschulische Bildungskarriere zu starten.
Und haben es nicht bereut, denke ich mal, bis heute?
Nö, eigentlich ist es ganz gut gelaufen. Ich unterhalte mich ja manchmal mit Leuten, die sind 7, 8 oder 10 Jahre älter. Aha. Und die ganz andere Startbedingungen hatten, ne? Oder die auch in anderen Berufen tätig waren, wenn sie der DDR-Journalist waren und sie sind dann irgendwie 30 gewesen und dann in die wiedervereinigte Bundesrepublik gekommen, dann mussten sie natürlich völlig von Null anfangen. Ne?
Aber so anders,
für mich hat sich das erstmal auch als eine Optionenvielfalt dargestellt, die ich vorher niemals gehabt hätte.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Steffen Mau wurde bekannt mit Büchern wie Sortiermaschinen, Ungleich vereint oder Triggerpunkte, das sind vielleicht die bekanntesten Titel. Er wurde für seine Arbeit mit dem Gottfried Wilhelm Leibniz-Preis ausgezeichnet und mit dem Kommunikatorpreis der Deutschen Forschungsgesellschaft. Herr Professor Mau, ich hoffe, dass es Ihnen noch heute gelingt, große Zusammenhänge klar und verständlich darzustellen, denn das Thema unserer ersten Staffel ist das größtmögliche, das wir überhaupt finden konnten, nämlich die Multikrise der Menschheit. Also deshalb haben wir auch ein langes Format, 6 Folgen mit bis zu 90 Minuten. Also es liegt uns daran, dass man auch mal Zeit hat, den Gedanken in mehreren Schritten in Ruhe zu entfalten und nicht immer im Talkshow-Takt, sage ich mal, dann das Thema gewechselt wird. Wir versuchen in diesen Folgen einen Weg zu gehen, auf dem ein Schritt so ein bisschen logisch auf den nächsten folgt. Sie haben das Konzeptpapier gelesen, ich glaube, da liegt es sogar irgendwo. In wie vielen Podcasts sind Sie eigentlich zu Gast im Augenblick pro Monat?
Jetzt reduziert sich das immer wieder. Wenn man eine Publikation macht, eine Buchpublikation, dann gibt es eine Welle von Nachfrage. Die kann man eigentlich nur überleben, weil man weiß, dass eine Welle auch wieder abebbt. Ne? Also auf dem Niveau, wie ich das jetzt in der letzten Zeit, im letzten Jahr vor allen Dingen gemacht habe, könnte man das nicht durchhalten. Und man muss die Batterie natürlich auch wieder aufladen. Also jetzt nicht nur energetisch, psychisch, sondern auch im Hinblick auf Forschungsergebnisse, sozusagen das Intellektuelle, was man da einbringen kann, oder sozusagen den analytischen Mehrwert, den man herstellen kann. Und dafür brauche ich eben auch Forschung. Empirie ein bisschen betreiben, Texte verfassen und so weiter. das kann man einfach nicht so nebenbei. Deswegen, wie gesagt, muss ich dann auch immer mal wieder reduzieren.
Und das psychische Batterieaufladen, das haben Sie jetzt gerade besprochen, das würde mich auch interessieren. Was machen Sie, wenn Sie mal wieder die Seele baumeln lassen wollen?
Verschiedenes, also Gartenarbeit ein bisschen, dann natürlich irgendwie in der Natur sein oder auf dem Rudergerät gehen oder irgendwie sowas.
Rudern Sie auch auf dem Fluss?
Ja, ich paddel meistens, ne? Ruder nicht. Ne? Also das ist ein großes Hobby von mir. Ich habe auch Boote und mache das in Brandenburg.
Und der Garten ist ein Ziergarten oder ein Nutzgarten?
Halb und halb.
Halb und halb. Ja. Was macht mehr Spaß?
Ich finde doch so diesen Nutzgarten finde ich eigentlich ganz gut, obwohl ich jetzt nicht so in der Beetpflege Salat und Karotten anbaue. Das ist jetzt nicht so mein Ding. Ich bin eher derjenige, der dann so die Obstbäume aberntet und das finde ich eigentlich ganz gut.
Schön, schön. Ja, zurück zum Thema. Ich schweife ab. Wir waren also zunächst in der ersten Folge bei Luisa Neubauer. Die lässt Sie herzlich grüßen. Die war ganz angetan. Ach, Steffen Mau, toll. Hat uns auch eine Frage an Sie mitgegeben, die ich nachher einstreuen werde. Genau genommen hatte ich die schon. Das war die Frage mit der Überraschung, ob man manchmal auch von den Daten und Fakten überrascht wird und nicht nur seine Thesen wiederfindet. Das hatte sie uns hinterlassen. Ja, bei Neubauer ging es uns darum, uns von ihr mal so diese riesige Krise, es sind ja eigentlich fast ein Dutzend Krisen, die irgendwie ineinander verflochten sind, das mal sortieren zu lassen. Was ist ursächlich, was ist abgeleitet? Und da hat sie spannende Sachen gesagt. Sie können es noch nicht gehört haben, weil es noch nicht online ist. Aber so eine These war, das Klima, das fand ich ganz schön, das Klima ist nicht der Elefant im Raum, das Klima ist der Raum. Und in dem Moment, wo dieser Raum unzuverlässiger wird, werden alle anderen Krisen, die wir haben, schwieriger zu lösen. Das fand ich so ganz, ganz gut als ersten Ansatz. Wie kriegt man überhaupt mal so eine Struktur in diese multiple Bedrohung, der wir da ausgesetzt sind? Dann waren wir bei Ruprecht Polenz, Unionspolitiker in Münster, bei ihm zu Hause und haben ihn befragt unter dem Titel Deutschland in der Welt, wie ein Staat wie unserer diese zweifache Verantwortung unter einen Hut kriegt. Einmal auf internationaler Ebene mitspielen und schauen, dass nach Möglichkeit die Staatengemeinschaft es hinkriegt, unsere Lebensgrundlagen zu retten. Aber auf der anderen Seite auch nach innen zu schauen, dass durch solche Maßnahmen unsere Wirtschaft nicht ins Hintertreffen gerät, konkurrenzunfähiger wird und so weiter und so fort. Das war auch ein interessantes Gespräch. Also ihm ging es vor allen Dingen darum, dass die demokratischen Kräfte weltweit, aber auch im Land diese Aufgaben gemeinsam angehen und quasi gemeinsam verhindern, dass die Populisten und Rechtsextremen mit ihren primitiven Parolen, sage ich mal, gegen diese notwendigen Veränderungen auch noch Stimmung machen. Ja, und dann auch noch von nicht demokratisch legitimierten Social-Media-Milliardären gepusht werden. Das war so seine Thematik. Und jetzt sind wir bei Ihnen. Also jetzt will ich noch mal näher ranzoomen in unsere Gesellschaft hinein und zwar auf die Mechanismen, denen es unterliegt, wenn man politisch handeln will. Also wenn ich die Probleme lösen will, dann agiere ich. Wir haben es ja gerade im Wahlkampf und jetzt bei den Sondierungen auch, kriegen wir es ja wieder brühwarm mit. Dann muss ich natürlich irgendwie damit umgehen, wie eine Gesellschaft funktioniert, wie sie tickt, welche Mechanismen dort ablaufen. Ja, und das wäre auch genau meine erste große Frage an Sie. Was macht eigentlich diese Multikrise mit unserer Gesellschaft oder vielleicht sogar auch, Sie haben eine globale Ebene in Ihren Forschungen, auch weltweit. Die sind ja unterschiedliche Muster. Wenn ich es mal mir selber zurechtreime, würde ich sagen, ich nehme einen doppelten Effekt wahr. Zum einen steigen die Anforderungen massiv. Wir haben es mit neuen Herausforderungen und Veränderungen auf x Feldern zu tun. Wir haben die Erderwärmung, der Krieg kehrt zurück, wir müssen wieder aufrüsten, Dekarbonisierung, die Zukunftssicherung unserer Sozialsysteme, der Kampf um die Demokratie. Also es ist so viel gleichzeitig. Je nachdem, wo ein Staat liegt, geht Fläche für Landwirtschaft verloren oder wird ganz unbewohnbar. Also die Aufgaben werden größer. Und gleichzeitig, mein Eindruck, sinkt die Kraft, die eine Gesellschaft hat, sinken die Ressourcen, die eine Gesellschaft hat, um solche Aufgaben zu stemmen. Also eigentlich, These, müsste eine Gesellschaft angesichts solcher Bedrohungen doch enger zusammenrücken. Also es müsste mehr Gemeinsinn geben, mehr Weitsicht, mehr Fairness, Verzicht, auch mal Opferbereitschaft für zukünftige Generationen oder für die Schwachen. Sehe ich das richtig, dass genau solche Resilienzkräfte, die wir bräuchten, um die Probleme zu meistern, gerade weltweit zerbröseln?
Naja, ich würde schon sagen, dass die Gesellschaften sich im Moment in so einer Stressphase befinden. Ne? Also das kennt ja jeder wahrscheinlich individuell auch von sich selbst. Wenn er enorm Druck ausgesetzt ist, gut, dann könnte man sagen, das setzt jetzt Kräfte frei. Aber ganz häufig sorgt das auch erstmal für eine ganze Menge Verunsicherung. Man kann vielleicht schlechter schlafen. Man ist irgendwie nervös und angespannt. Und so geht's uns ja letzten Endes auch. Ne? Also wir haben diese Polykrisen, wir haben Herausforderungen, die von jeder Seite an uns herangetragen werden. Und wir haben relativ wenig Handlungskapazität. Ne? Es ist ja nicht so, dass wir als Gesellschaft ein kollektiver Akteur sind, der sofort zielgerichtet und problemorientiert handeln könnte, sondern sobald es diesen Veränderungsdruck gibt, wachsen natürlich auch die Fliehkräfte, weil es unterschiedliche Vorstellungen gibt, wie man damit umgehen kann. Ich nehme jetzt immer gerne so eine zeitliche Perspektive ein, dass ich sage, okay, wir haben beschleunigten sozialen Wandel. Und dieser Wandel ist eben anstrengend für die Gesellschaft. Und es gibt Teile der Gesellschaft, die relativ gut mit Wandel umgehen können. Oder die sind auch Veränderungspioniere, ne? Die stoßen selber Wandel an. Und es gibt andere, für die ist das nicht so einfach. Und das hängt natürlich zum Teil an ökonomischen Ressourcen. Das hängt natürlich auch an kulturellen Ressourcen, die man hat. Ne? Also auf was man überhaupt als Repertoire, als Handlungsrepertoire zurückgreifen kann. Und hat natürlich auch was mit kognitiven Ressourcen zu tun. Ne? Das wissen wir ja alle. Die Welt verändert sich permanent. Man hat irgendwie in der Ostkrise, Trump macht im Oval Office irgendetwas. In der Ukraine findet ein mörderischer Krieg statt. Und die Welt, wie wir sie kannten, mit all ihren Gewissheiten und auch sozusagen mit der Sortierung der Welt, das pulverisiert mehr oder weniger über Nacht. Und dann ist das eigentlich, man hat so eine innere Kompassnadel und die kann sich gar nicht mehr so richtig auf Nord und Süd einstellen. Ne? Also die kann gar nicht mehr in die Richtung vorgeben. Das heißt, wir müssen uns neu orientieren. Das ist extrem anstrengend. Und dann gibt es viele Leute, die sagen, okay, ich kann das alles nicht mehr. Und die sich auch auf bestimmte Vereindeutigungen oder Gewissheiten dann beziehen, die so gar nicht mehr tragfähig sind. Das heißt, das ist auch für die Soziologie eine riesige Herausforderung. Ne? Wie wird man eigentlich urteilsfähig in einer komplexer werdenden Welt und einer Welt mit mehr Ambiguität, mit weniger Vereindeutigung und auch mit weniger Angeboten überhaupt Probleme zu lösen. Ne? Also das ist ja auch etwas, was der Gesellschaft fehlt, ein Projekt oder eine Perspektive, auf die sie sich hinbewegen könnte.
Und da müsste die Gesellschaft ja eigentlich, wenn ich sie richtig verstanden habe, dazu wieder stärker finden, auch als Ganze zu handeln und eben nicht sich in die Vereinzelung von Egoisten, sage ich mal, zu zerbröseln. Wir haben ja handfeste Verteilungskämpfe, die Themen, die Sie gerade nannten, da geht es immer um Geld. Wer hat am Ende wie viel? Wie kann sich eine Gesellschaft dazu rüsten oder dazu zusammenraufen, da wieder gemeinsam zu agieren und nicht, dass das Hauen und Stechen Einzug hält? Was wären da so Ihr Therapievorschlag? Gerne unterteilt in Notfallmaßnahmen für sofort und langfristige?
Ja gut, Handlungsfähigkeit gewinnen, das ist immer natürlich einfach gesagt, aber wir haben natürlich auch eine Selbstblockade staatlicher Institutionen. Wir haben eigentlich so ein Omnipotenzgetue der Politik, das durch die Realität...
Omnipotenzgetue?
Ja, das durch die Realität immer wieder eingeholt wird. Ne? Also man sagt irgendwie, übermorgen schließen wir alle Grenzen und kontrollieren die Migration vollständig. Und jeder weiß natürlich, dass das niemals eingelöst werden kann. Und da ist natürlich Enttäuschung des Publikums vorprogrammiert, ne? Weil dann Leute immer sagen, meine Güte, die Politik macht nichts. Und dann kommt jemand wie Trump, der das ja auch macht und der dann auch bestimmte Sachen unabhängig von rechtlichen Regulierungen oder Verfassungen oder Gerichtsbeschlüssen dann einfach so durchsetzt, ne? Durchficht. Und deswegen finden das viele Leute auch attraktiv. Wie kann man eigentlich Handlungsfähigkeit gewinnen? Das war ja ihre Frage. Ja, ich denke mal, einerseits müssen wir natürlich gucken, dass wir eine staatliche Struktur haben, die Entscheidungsfindung möglich macht und nicht zu einer Selbstblockade des politischen Systems führt. Zum anderen brauchen wir natürlich auch ein gesellschaftliches Projekt. Das heißt, was heißt gesellschaftliches Projekt? Also, dass wir eine Idee haben, in welche Richtung wir uns eigentlich verändern wollen. Ne? Im Moment ist es ja wirklich so, dass wir in alle Richtungen auseinanderstreben und auch niemand wirklich eine Idee vermitteln kann. Mein Kollege Andreas Reckwitz, der hier auch im Hause sitzt, der spricht immer von der Risikopolitik als Politik des Negativen. Mhm. Und was heißt das? Dass unsere in die Zukunft gerichteten Projekte eigentlich immer nur auf Schadensminimierung ausgerichtet sind. Ist ja beim Klimawandel auch. Und in der Vergangenheit hatten wir häufig, ob das jetzt der Liberalismus ist oder die Sozialdemokratie, positiv definierte Projekte. Da ging es immer um die Verbesserung der Welt und nicht sozusagen auf die Minimierung der Verschlechterung. Das sorgt natürlich nicht besonders für besonders viel Begeisterung beim Publikum, das ist klar. Aber es sorgt eben auch dafür, dass die Verteilungskämpfe, die Sie benannt haben, intensiver werden. Wenn jeder das Gefühl ist, wir kommen eigentlich in so eine Verlustspirale hinein, dann dominiert eigentlich eine Orientierung auf Besitzstandswahrung, als wenn man das Gefühl hat, ja, wir alle sind mehr oder weniger Gewinner, weil es mehr Bildungsaufstiege gibt, mehr Wohlstand, größere Sicherheit, mehr Freizeit etc. Und in so einer Phase sind wir im Moment nicht mehr.
Eine ihrer kolportierten Thesen ist ja, dass die Gesellschaft gar nicht so gespalten ist, wie es immer heißt. Also die These von der Spaltung bestätigt sich, wenn man den Fernseher anmacht, aber wie es in der Realität aussieht, ist ja nochmal eine andere Frage. Sie bestreiten das und die Statistiken geben Ihnen recht. In vielen Fragen ist eine große Mehrheit da. Da hätten wir ein Narrativ, da hätten wir auch ein gemeinsames Ziel. Wie kann das eigentlich passieren, dass das Bild von einer gespaltenen Gesellschaft sich trotzdem in den Köpfen festsetzt? Also wer malt das so ein Bild? Wer verbreitet das? Wer profitiert davon, dass die Leute so denken und nicht mehr wahrnehmen, dass sie eigentlich auch gemeinsame Interessen und gemeinsame Überzeugungen haben? Wer steckt dahinter?
Das hat natürlich erstmal was damit zu tun, dass die Leute nicht alle Soziologinnen und Soziologen sind.
Ne? Also das ist so ein Jammer.
Nicht in die Tiefe da reingehen, sondern wie entsteht eigentlich unser Bild in den Köpfen, also unsere Vorstellung, wie eine Gesellschaft eigentlich aufgebaut ist, natürlich durch öffentliche Kommunikation, durch mediale und politische Kommunikation. Und wenn man jetzt den Wahlkampf beobachtet hat, da gab es ja Versuche einer Neuinszenierung so einer Mitte-Links-, Mitte-Rechts-Spaltung. Ne? Also die einen haben keinen gesunden Menschenverstand und können nicht mehr klar denken und die anderen sind irgendwie jetzt irgendwie auf dem chauvinistischen Trip oder wollen in die Vergangenheit zurücklaufen. Jetzt nach der Wahl sieht es schon wieder ein bisschen anders aus. Ne? Jetzt gibt es plötzlich wieder eine Koalition der Mitte über alle diese erstmal inszenierten Gräben hinaus. Es besteht auch für Politik ein großer Anreiz, diese Gräben erstmal überzubetonen. Und das würden wir auch sagen, dass sozusagen auf der Ebene von politischer Kommunikation, politischen Akteuren oder auch von dem, was wir Polarisierungsunternehmer nennen, die Spaltung natürlich inszeniert, erzeugt, herbeigeredet, angespitzt wird.
Einfach damit man einen guten Lagerwahlkampf machen
kann.
Ja,
dass man einen guten Lagerwahlkampf macht, dass man auch irgendwie so ein Alleinstellungsmerkmal hat. Gerade wenn man eine entideologisierte gesellschaftliche Mitte hat und die Bindungskräfte der Parteien schwächer werden, dann ist es für Partei oder für Akteure dieser Parteien natürlich unglaublich schwer, überhaupt eine richtige Ansprache zu finden. Weil die Leute nicht mehr so sortiert sind nach Parteilager. Früher war das klar, sie arbeiten in der metallverarbeitenden Industrie, wohnen in Bremerhaven und sind Mitglied in der Gewerkschaft. Da kann man relativ gut prognostizieren, was sie eigentlich wählen. Wenn ich sage, sie haben einen landwirtschaftlichen Betrieb im Sauerland, dann haben sie auch eine ungefähre Vorstellung, welche Partei da ganz oben bei ihnen steht. Und diese parteibezogenen Milieus, die lösen sich auf, die Mitgliedschaften werden dünner. Und das führt eben dazu, dass die Parteien eigentlich die Leute ganz anders ansprechen müssen. Wir sagen dann häufig, das sind dann Politiken der Affekte, also stärker auf Gefühlszustände, Symbolpolitik, Ersatzpolitiken ausgerichtete Politiken, die notwendig sind, um die Leute überhaupt von der Couch runterzubekommen.
Ist das nicht ein Spiel mit dem Feuer? Also irgendwann setzen sich doch solche gefühlten Polarisierungen auch in der Wirklichkeit fest. Oder ist das nicht so eine Art self-fulfilling prophecy? Verwandelt sich das gefühlte Dromedar dann nicht irgendwann in ein echtes?
Ja, also das ist schon so, ne, dass die gefühlte Polarisierung, die Vorstellung, dass wir irgendwie mehrere Lager haben oder zwei Lager, die sich mehr oder weniger spinnefeind gegenüberstehen, dass das auch dann runtersickern kann und zu einer realen Lagerbildung führen kann. Ne? Wenn Sie immer nur bei jedem politischen Thema, was aufpoppt, immer nur gucken, wo stehen meine Leute und sich dann so zuordnen, dann hat das zwangsläufig zur Folge. Wir haben jetzt gerade eine Untersuchung gemacht, die ist noch nicht publiziert, zu dieser gefühlten Polarisierung. Da haben wir in unterschiedlichen Feldern Leute gefragt, was sie glauben, wie viel Prozent zum Beispiel für Klimaschutz sind oder für die Reduktion von Bürgergeld. Und da haben wir die Leute selber gefragt, ob sie dafür oder dagegen sind. Und da gibt es eine riesige Diskrepanz zwischen dieser gefühlten Polarisierung und das, wenn man das tatsächlich die Einzelmeinung aufaggregiert. Da sind die Leute viel progressiver und viel liberaler, als sie eigentlich annehmen. Bei den meisten denken sie immer, 50% sind dafür und 50% sind dagegen. Aber eigentlich sind dann 80 oder manchmal sogar 90% für eine spezifische Maßnahme. Das heißt, in dem öffentlichen Diskurs hat man offensichtlich eine völlig andere Mehrheitsverteilung oder ein völlig anderes Gefühl der Anteile von Bevölkerung, die dafür oder dagegen sind, als es nachher real der Fall ist.
Ja, und diese Gefühle verhindern dann aber auch, dass tatsächlich in der Richtung des faktisch vorhandenen Konsenses Politik betrieben wird, oder sehe ich das falsch?
Ja, natürlich. Und das ist ja so ein bisschen das Schreckensszenario der USA, wo man eben sehen kann, das hat 20 Jahre Vorlauf, dass die Parteien sich nicht mehr und auch die Parteianhänger sich nicht mehr nur als politische Konkurrenten, sondern wirklich als Feinde gesehen haben. Und dann ist keine Kompromissbildung mehr möglich. Dann bekämpft man die jeweils andere Partei bis aufs Messer und bis dahin, dass es eben dann auch diesen Sturm auf das Kapitol gab. Also eine große Bereitschaft, die eigenen ideologischen Überzeugungen oder die eigene Seite dann auch mit solchen Gewaltakten gegen die Institutionen der Demokratie zu verteidigen oder eigentlich anzugreifen, müsste man ja sagen.
Möchte ich nachher auch nochmal vertiefen. Jetzt würde ich gerne nochmal bei dieser gefühlten oder den gefühlten Ungerechtigkeiten die tatsächlichen entgegenstellen. Das hat mich bei der Lektüre Ihrer Publikation so ein bisschen schockiert. Also es ist anders als bei diesen vielen gefühlten Ungleichheiten ohne Fundamentum in Reh, wie Sie es gerade skizziert haben, gibt es ja auch tatsächliche Gerechtigkeitsprobleme, Klassenunterschiede. Deutschland hat eine Vermögensungleichheit wie Indien, habe ich irgendwo gelesen. Und trotzdem gibt es dagegen kein Aufbegehren. Also der Satz ist mir irgendwie unter die Haut gegangen, dass Sie irgendwo schreiben, also mit dem Ausmaß der Ungerechtigkeit wächst verrückterweise Ihre Akzeptanz, und zwar gerade auch bei den benachteiligten Schichten. Können Sie das bitte nochmal erläutern? Stichwort war, glaube ich, Meritokratie. Dass unsere Hörerinnen und Hörer auch noch mal ins Bewusstsein bekommen. Das fand ich spannend und irgendwie unbegreiflich.
Meritokratie ist im Prinzip der Glauben daran, dass wir in so etwas leben wie einer leistungsgesellschaftlichen Ordnung. Das heißt, dass Leute entsprechend ihrer Talente und Anstrengungen auch eine gesellschaftliche Belohnung bekommen, also sprich Einkommen oder eine gesellschaftliche Position. Und da konnte man sehen, in den 70er Jahren war das relativ stark gestaffelt danach, wo man eigentlich selber stand. Ne? Wenn man sozusagen in der Belle Etage der Gesellschaft lebt, dann sagt man ja, die Gesellschaft ist mehr oder weniger gerecht. Und ich bin honoriert worden, entsprechend meiner Talente und meiner Leistungsinvestitionen. Und die unten haben das sehr kritisch gesehen. Heute ist es eigentlich anders. Heute ist das die gesamte Gesellschaft diffundiert. Und vor allen Dingen die unteren arbeiterlichen Schichten, die sagen, wir leben in einer Leistungsgesellschaft. Man spricht häufig jetzt vom Paradox der Meritokratie oder der Ungleichheit. Je größer die Ungleichheit, desto größer auch dieser Meritokratie-Glauben.
Desto größer die Akzeptanz.
In den einfachen Schichten, also auch die Akzeptanz oder auch die Annahme, dass wir in einer Leistungsgesellschaft leben, obwohl das Gegenteil der Fall ist, wenn sich die sozialen Rangabstände vergrößern und wenn wir eine
Die Chancengleichheit gibt das ja gar nicht her.
Ja.
Aber ich verstehe es immer noch nicht. Wie kann es denn sein, dass es mehr Sozialneid auf Hartz-IV-Empfänger gibt als Sozialneid auf Yachtbesitzer? Also wo kommt das her? Wer hat das hingekriegt?
Ja, es ist eigentlich sozusagen, diese vertikalen Klassenkämpfe sind in gewisser Weise demobilisiert worden und wir haben stärker horizontale, wie wir das nennen, Anspruchskämpfe, die so mit moralisierenden Kategorien unterwegs sind. Ne? Also die größten Skeptiker der Erhöhung des Bürgergeldes oder früher von Hartz IV sind halt diejenigen, die in der sozialen Nähe dieser Gruppen sich befinden. Und die dann immer fragen, liegen die jetzt den ganzen Tag in der Hängematte und ich habe wirklich eine harte Zeit, ich steh auf, verdiene kleines Geld und bin dann jetzt sozusagen in so einer Einkommensübergangszone, wo Arbeiten irgendwie dann auch dazu führt, dass ich relativ viele dann anfange, Abgaben zu haben und nur unwesentlich mehr verdiene als andere. Also dieses Lohnabstandsgebot. Und offensichtlich sind Leute dazu geneigt, jetzt nicht höchste Einkommen oder riesige Vermögen zu skandalisieren, sondern diese Art von Konkurrenz in der sozialen Nachbarschaft.
Aber da sind wir ja faktisch in einem Bereich, mit dem man das Problem nur zu einem winzigen Teil überhaupt lösen könnte.
Ja, aber wenn Sie sich den Wahlkampf angucken, da hat man das natürlich auch gesehen. Ne? Also es ging doch eigentlich nur um Migration und auch und natürlich dann um das Bürgergeld. Das waren zentrale Themen. Und diese Frage sozusagen der Besteuerung großer Vermögen und Einkommen oder sowas, das war wirklich ins Hintertreffen geraten.
Ich habe es immer noch nicht verstanden. Das Phänomen ist, wir diskutieren uns die Münderwund über Themen, wo es eigentlich einen Konsens gibt im Untergrund. Und an solchen Stellen, wo es um gar nicht viel geht, da schlagen wir uns die Köpfe ein. Wer inszeniert das denn? Oder wer steckt dahinter?
Ja, da gibt es halt politische Interessen, sozusagen auch die gesamte politische und soziale Energie da hinzuziehen.
Sind das die Politiker für ein paar Wählerstimmen oder sind das die Profiteure der Ungleichheit?
Ja, und unter anderem die Profiteure der Ungleichheit natürlich auch. Die haben auch kein großes Interesse daran, dass das so thematisiert wird. Aber wir sozusagen kämpfen an bestimmten Fronten. Es gibt natürlich auch immer so eine Logik, die argumentativ auch relativ prominent ist. Dass man immer sagt, ja, wenn wir die jetzt besteuern, dann wandern die alle ab. Wir leben in der globalisierten Welt. Wir haben nicht mehr national geschlossene Volkswirtschaften, wo es auch eine starke Standorttreue von großem Kapital oder von Unternehmen gibt. Das heißt, es ist ja tatsächlich so, dass es auch auf dieser Ebene eine globale Konkurrenz gibt zwischen unterschiedlichen Standorten.
Niedrigethikländer.
Oder Nationen. Mhm. Und das führt dann dazu, dass vielleicht diese binnengesellschaftlichen Ungleichheiten gar nicht mehr so stark thematisiert werden können, weil natürlich das große Kapital immer die Möglichkeit hat, ja, dann gehe ich eben zu Standorten, wo ich eine geringere Belastung habe. Und das ist ja auch etwas, jetzt die ganze Standortfrage, Make American Great Again, die großen Unternehmen mehr zu holen, über Zölle auch Unternehmen zu zwingen, im Land zu produzieren und so weiter. Also auch dieser neue Protektionismus von Donald Trump ist natürlich genau darauf ausgerichtet, sozusagen diese Art von internationalen Wettbewerb nochmal neu zu strukturieren. Ja. Ob das gelingt, sei mal dahingestellt. Aber da ist der Binnenmarkt groß genug, um das vielleicht machen zu können.
Es ist ja vielleicht tatsächlich ein bisschen ein Konstruktionsfehler der Globalisierung, dass der Warenverkehr frei ist, aber der Rahmen, den die Politik eigentlich um die Wirtschaft legen sollte, nicht international vereinheitlicht ist. Und da kommt man auf diese Dumping-Mechanismen.
Ja, man hat ja eine totale Machtverschiebung. Ne? Also wenn wir im Zuge der Globalisierung sagen, das Kapital ist mobil, aber Arbeit ist tendenziell immobil, dann haben natürlich die Arbeiter wenig Möglichkeiten, noch Druck auf das Kapital auszuüben, während das Kapital alle Möglichkeiten hat, Druck auf die Arbeiter oder Arbeiterschaft oder auch auf die Politik auszuüben, um denen möglichst günstige Investitions- oder Kapitalmehrungsbedingungen zu geben. Und das ist das Konstruktionsprinzip der Globalisierung. Es gibt ja auch immer Versuche über internationale Besteuerungsabkommen. Auch Peer Steinbrück und auch Olaf Scholz hatten das ja immer mal versucht. Gab auch Erfolge, dass da große Länder sich zusammenschließen. Auch in Bezug auf die Digitalkonzerne wird das ja diskutiert. Aber es ist nicht ganz einfach. Und man hat natürlich immer das Risiko, dass es einzelne Länder gibt, die da ausscheren und die dann mehr oder weniger wie Steueroasen sich entwickeln und wo das Kapital enorm stark zufließt und die Risiken auch Gewinne machen auf Kosten aller anderen.
Also das ist jetzt quasi das nächste große Kapitel gleich. Wie lässt sich das hinkriegen, dass die Bevölkerung über die falschen Themen, also zu meinen Gunsten über die falschen Themen diskutiert? Aber nochmal einen Zwischeneinschub vielleicht. Zu dieser Spaltung, gefühlte Spaltung, echte Spaltung. Sie hatten gerade gesagt, es kann schon sein, dass mal so ein gefühltes Dromedar mit zwei Höckern und Spalt dazwischen, dass daraus ein echtes wird. Jetzt haben wir es in einer Frage ja bei einer demoskopischen Spaltung, wie soll ich sagen, geht es nicht nur darum, dass der eine Höcker hier und da mal eine andere Meinung hat als der andere, sondern es geht ja auch darum, dass unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung insgesamt in Frage gestellt wird. Und wie gefährlich ist das für die Demokratie, wenn diese Spaltung, die jetzt in den Köpfen ist, sich tatsächlich materialisiert und sich wirklich durchsetzt? Also ist unsere Demokratie in Gefahr oder wie stark ist sie in Gefahr? Bleibt sie eine Episode, wie Andreas Voskuhle neulich sagte, oder können wir da sicher sein, dass sich das schon wieder zurechtruckelt?
Ja, das ist nochmal eine andere Ebene, die ist natürlich viel fundamentaler. Ne? Wenn wir jetzt so über Spaltung in Bezug auf Klimafragen, Umverteilung und so weiter reden, dann ist das immer themenspezifisch oder policyfeldspezifisch. Jetzt würde man ja sagen, okay, es gibt diese grundsätzlichen Anfechtungen der Demokratie als Lebensform oder als Institutionengefüge und das ist viel elementarer, das ist natürlich auch viel gefährlicher, als wenn wir uns jetzt über ein politisches Thema irgendwie zerlegen. Und da gibt es schon Korrosionsschäden an der Demokratie oder wie ich gerne sage, Allmählichkeitsschäden, ne, so ein Durchsickern, wo auch das Fundament der Demokratie beschädigt wird und das über Populisten natürlich, die immer auch eine enge Verbindung zu extremistischen Kreisen haben, auch natürlich über so eine sehr fundamentalistische Elitenkritik, einen Antipluralismus, das sind ja so die Elemente des Populismus, bis hin zu neuen disruptiven Ideologien, wie sie aus dem Silicon Valley kommen, wo im Prinzip gesagt wird, okay, alles muss sozusagen zerstört werden, um dann wieder was Neues aufzubauen. Und die Bereitschaft offensichtlich mit dem Vorschlaghammer auf die Institutionen der Demokratie bis hin zu Verfassungsgerichten loszugehen oder auch die Meinungsfreiheit zu beschneiden, die Pressefreiheit, die scheint größer zu sein. Es gibt auch offensichtlich in der Bevölkerung eine Disruptionslust. Warum ist das so? Ja, natürlich die Verhältnisse sind kompliziert. Sie sind verkorkst, weil weiß man vielleicht, wenn man Kinder mal beobachtet, wenn die irgendwie mit Lego spielen oder mit anderem Spielzeug irgendwas aufbauen. Wenn das dann nicht so funktioniert, wie sie wollen, dann werfen die das auch gerne mal gegen die Wand oder machen es ganz kaputt. Und es gibt Teile der Bevölkerung, die irgendwie sagen, meine Güte, es ist jetzt alles so kompliziert geworden. Dieser Wandel belastet mich dermaßen. Ich brauche jetzt einfach mal einen Befreiungsschlag. Und da würde man ja auch wiederum sagen, das ist ja völlig paradox. Das beschädigt doch eigentlich die Sicherheiten, die er selber braucht. Ne? Also viele Leute, auch gerade in einfachen Schichten, die sind auf Kontinuität, den Schutz des Staates angewiesen. Und die, genau die sind natürlich auch Unterstützer der Protagonisten dieser neuen libertären Ideologie. Und warum für die Arbeiterschicht in Amerika es interessant sein sollte, Tech-Milliardären Macht zu verleihen oder einem Immobilienmogul aus New York, also mächtige Männer noch mächtiger zu machen, die dann sagen, okay, wir zerschießen euch den ganzen Staat, wir kürzen euch die Veteranenversicherung, wir kürzen euch den nationalen Gesundheitsdienst, wir machen Obamacare kaputt und so weiter.
Und dann wählt uns gefälligst dafür.
Und die Leute unterstützen das. Und dasselbe haben wir auch bei der AfD, die ja ein sehr neoliberales Konzept hat.
Möchte ich gleich unbedingt noch vertiefen, wie das geht. Aber wie gefährlich ist das? Ja. Und können wir da noch was gegen tun? Oder sind wir da im Grunde diesen Mechanismen ausgeliefert?
Ja, die Geschichte ist offen. Wir müssen natürlich was dagegen tun. Wir müssen aber auch lernen, wie man sich damit auseinandersetzt. Ich habe da kein Patentrezept, ne? Und ich bin ja auch eher Diagnostiker als jetzt irgendwie Heiler. Das müssen dann wahrscheinlich Politiker selbst machen oder Leute, die...
Ich bohre trotzdem alle paar Minuten mal in der Richtung.
Ja, aber ich habe da jetzt auch keine Lösung dafür. Ich beobachte natürlich, dass vieles nicht besonders gut funktioniert. Ne, dass wir trotz intensivster Bemühungen auch der demokratischen Parteien dagegen zu halten, doch eine strukturelle Schwäche der Parteien haben, dass sie auch gar nicht mehr so durchdringen und dass es Teile der Bevölkerung gibt, die auch ein Stück weit auch schon abgefallen sind, ne, also die sich auch in anderen Informationskontexten, anderen sozialen Medien bewegen. Und wenn man gar keine Wirklichkeitsdeutung mehr teilt, was eigentlich der Fall ist, dann ist es auch schwer, gemeinsam auf eine Politik zu machen oder eine Politikidee zu entwickeln. Mhm. Und ich glaube, in so einer Situation sind wir jetzt. Das betrifft nicht die Mehrheit der Bevölkerung, aber für sicher 20% kann man das schon so sehen. Ne?
Habe ich jetzt tatsächlich keine Therapie raushören können. Gehen wir nochmal zur Diagnose. Also Sie haben mit dem Modell der sogenannten Triggerpunkte, haben Sie im Grunde einen analytischen Schlüssel in die Diskussion eingebracht, der hilft zu erklären, wie das funktioniert, dass wir quasi die öffentlichen Debatten mit großer Emotion an den echten Problemen vorbeiführen. Da würde ich Sie jetzt bitten, einfach nochmal in beliebiger Länge diesen Mechanismus zu erläutern, dass wir das nochmal alle klar haben, bevor wir dann in die Fallbeispiele gehen.
Ja, in unserem Buch Triggerpunkte oder in der Studie haben wir selber natürlich festgestellt, okay, es gibt einen relativ breiten Konsens, es gibt nach wie vor sozusagen eine Zentrierung um die gesellschaftliche Mitte und gar nicht so viel Dissens und Entzweiung, wie man das erstmal annehmen würde, wenn man die öffentlichen Diskurse sich anguckt. Wir haben uns natürlich zugleich gefragt, ja meine Güte, aber es ist ja eine ganze Menge los, ne? Die Politik verkracht sich, in den Medien geht's hin und her, bestimmte Themen, da zerlegen wir uns und so. Und die Leute gehen da auch mit, ne? Also die Leute ergreifen auch Partei. Und wir haben dann selber empirische Studien gemacht, wo wir dann sozusagen Leuten bestimmte Überschriften von Spiegel Online oder aus der Bildzeitung und so weiter, die haben wir dann auf den Tisch gelegt, so 30 Stück. Und da sollten die Leute mal die nehmen, die sie am meisten aufregen. Und dann haben sie so perforierte Seiten so in die Hand genommen, haben dann vorgelesen, Trans-Personen sollen eigene Schwimmzeiten in öffentlichen Schwimmbädern haben. Oder Millionen für Radwege in Peru und so weiter. Und dann haben die angefangen, sich darüber zu echauffieren. Dann gab es Diskussionen in so Fokusgruppen. Da haben wir das Material hinterher dann analysiert, um zu gucken, wo eigentlich Konsens in Dissens umschlägt, wo eine sachliche Diskussion sich plötzlich emotionalisiert, wo Leute plötzlich rote Linien ziehen. Und das ist ein ganzer Typus von Trigger-Themen, die immer wieder sehr ähnliche Eigenschaften teilen, eigentlich so generische Eigenschaften. Und die haben wir dann versucht zu analysieren und auch mal aufzulisten. Und seitdem das dann raus ist, habe ich natürlich beobachtet, was es so für neue Themen gibt, die durchs Dorf gejagt werden. Und die passen sehr gut zu unserer Triggerpunkte-Systematik.
Bestätigt sich auch
im Weiteren. Bestätigt sich immer wieder. Auch in anderen Ländern kann man das relativ gut beobachten. Was passiert da eigentlich? Was ist anders? Menschen haben bestimmte moralische Grundintuition oder einen Sinn für Gerechtigkeit. Und immer wenn der verletzt ist zum Beispiel, reagieren sie relativ stark. Also wenn das sozusagen gegen so ein Alltagsverständnis, eine Alltagsplausibilität von Gerechtigkeit gibt, zum Beispiel eine politische Maßnahme. Häufig reagieren Leute zum Beispiel darauf, wenn sie das Gefühl haben, die Politik beschränkt meine Autonomie. Also es gibt sowas wie Verhaltenszumutung. Gendergerechte Sprache und Heizungsgesetze und so weiter sind so Beispiele dafür.
Wir hatten ja gerade mit Klima schon mal gesagt, also da kommen Gerechtigkeitsprobleme auf uns zu, die sind gigantisch. Aber die Emotionen gehen hoch bei der Frage, ob Lastenräder gefördert werden. Das ist doch unverhältnismäßig. Also es müssten nicht viel größere Gerechtigkeitsprobleme auch viel größere Emotionen auslösen.
Ja, man muss sie dann sozusagen richtig, richtig setzen. Es gibt aber keine Proportionalität zwischen der Gerechtigkeitsproblem in normativer Hinsicht
und
den Empfindungen der Leute. Ne? Die Leute können sich häufig über sehr kleine Sachen, die relativ klar quer zu ihren Gerechtigkeitsurteilen oder moralischen Vorstellungen stehen, darüber können sie sich relativ stark erregen. Und bei anderen Sachen sehr große Ungleichheiten oder Ungerechtigkeiten.
Warum ist das so? Haben Sie da ein Muster oder Regeln rausfinden können? Ist das ein freies Spiel der Kräfte und Zufall, einfach Chaosforschung? Oder kann man diese Triggerthemen auch setzen?
Man kann sie auch setzen und das machen politische Akteure auch. Es gab mal so ein Interview mit den Leuten, die bei der AfD für Strategieentwicklung zuständig sind. Da haben sie gefragt, wie macht ihr das eigentlich? Also wie wird die Strategie entwickelt? Die haben gesagt, wir beobachten eigentlich, wann der nächste Aufreger durch die Medien geht, dann gucken wir, wie sich die Grünen positionieren und dann sagen wir genau das Gegenteil. Also das ist deren Art und Weise, um das zu machen.
Und das mit einem Million russischen Bots im Hintergrund kann schon was auslösen.
Natürlich sammeln die sind eigentlich wie so eine Zornsammelstelle. Ne? Die sammeln diese ganzen Arten von frei flottierenden emotionalen Valenzen, wenn man das so nennen möchte, die sammeln die ein und versuchen die dann sozusagen programmatisch bei sich einzubinden und skalieren die dann nochmal. Und das ist eine bewusste Strategie. Und deswegen hat wahrscheinlich auch sozusagen dieses Prinzip Versachlichung von Olaf Scholz irgendwie am Thema diskutieren, das ist jetzt im Wahlkampf gescheitert. Wer ist jetzt erfolgreich gewesen? Die Linken. Warum? Weil die plötzlich emotionalisieren konnten. Mhm. Die hatten sozusagen mit der Abstimmung über diesen Fünf-Punkte-Plan und das Migrationsgesetz von Friedrich Merz Ende Januar, hatten die Möglichkeit, erstmal stark zu emotionalisieren und sich als Partei zu inszenieren, die jetzt noch an der humanitären Migrationspolitik festhält. Und zum Zweiten haben sie erkannt, dass man auch das soziale Thema stark emotionalisieren kann. Also über Wohnen, Armut und solche sozialen Fragen.
Kinder, die hungrig zur Schule gehen.
Ja, Kinder, ist ja auch. Und das ist erfolgreich gelungen. Und das kann natürlich, man braucht auch glaubwürdige Akteure und Protagonisten, die das machen können. Das kann auch nicht jeder. Das hätte Olaf Scholz in dieser Form auch nicht gekonnt. Aber selbst da würde ich sagen, wir haben ja nur über emotionalisierte Themen im Wahlkampf gesprochen. Ne? Also eigentlich fast nur über Migration. Und jetzt haben wir plötzlich eine ganz andere Lage. Jetzt wird politisch umgeschwenkt. Jetzt reden wir plötzlich über die Finanzierung von allem. Nachdem uns vorher mal gesagt wird, wenn wir ein bisschen bei den Ausländern kürzen und ein bisschen beim Bürgergeld, dann können wir alles refinanzieren und dann gibt es auch Wachstum. Und dann sind eigentlich alle Probleme gelöst. Die Hauptbotschaft jetzt zum Beispiel der CDU-CSU war ja, es gibt kein staatliches Finanzierungsproblem, es gibt nur ein Ausgabeproblem. Mhm. Und jetzt wird das völlig umgedreht.
900 Milliarden.
Und da würde man schon sagen, jetzt als informierter und aufgeklärter Bürger, der auch urteilsfähig werden möchte im Hinblick auf seine Wahlentscheidung, ja, warum diskutieren wir nur Nebenschauplätze und warum gibt es keinen großen Streit um die zentralen gesellschaftlichen Konzepte, mit denen Deutschland in die Zukunft geht? Sondern wir haben nur auf Ersatzfeldern eigentlich Politik diskutiert. Ist in der einen oder anderen Weise natürlich auch wichtig. Ne? Ich will jetzt das Migrationsthema nicht kleinreden. Aber das, worauf es wirklich ankommt und wo Deutschland irgendwie zukunftsfest gemacht werden kann, das haben wir nicht.
Also diese Finanzierungsfragen wären natürlich dran gewesen. Ne? Und da hat die Union die Ampel, dass ich sag mal, am ausgestreckten Arm verhungern lassen, als sie gebeten wurden, da mitzumachen. Und jetzt umgekehrt ist das Thema auf dem Tisch und man braucht die Hilfe von denen, das umzusetzen.
Ja, oder man hat sie eben völlig negiert und kleingeredet, obwohl es eben dann auch Wissenschaftsinstitute gab, also wirtschaftswissenschaftliche Institute, die das nachgerechnet haben, gesagt, selbst das, was jetzt im Parteiprogramm steht, ist nicht umsetzbar. Und auch viele andere Sachen sind ja dann jetzt nach der Wahl, höre ich, das Gebäudeenergiegesetz soll doch nicht zurückgenommen werden. Und
wäre auch unsinnig.
Den Ausstieg vom Atomausstieg wird man auch nicht weiter diskutiert. Und wahrscheinlich haben wir auch nicht am Tag 1 der Kanzlerschaft von Friedrich Merz 40.000 Ausreisepflichtige, die plötzlich ins Gefängnis gesetzt werden. Aber da hat natürlich sozusagen die Politik erstmal wieder eine Art von Leistungsfähigkeit behauptet oder auch eine programmatische Orientierung behauptet, die dann hinterher nicht eingelöst wird.
Mein Mantra oder die Frage, von der ich loskomme, ist man dem ausgeliefert oder kann man diese Triggermechanismen nicht auch zum Guten einsetzen? Man könnte ja für Gemeinschaft, gegen die Feinde der Demokratie versuchen zu emotionalisieren. Also es gäbe ja sinnvolle Themen oder ist man eben doch darauf angewiesen, dass irgendwo diese negativen Aufreger erstmal in klein da sind und kann man die nur verstärken und nicht setzen? Oder?
Es gibt so eine Diskussion über so progressiven Populismus, ne? Also dass man im Prinzip sagt, okay, wenn die Rechten und Rechtsextremen relativ stark über diese Triggerthemen gehen, dann müssen wir da eigentlich gegenhalten und das auch machen. Und im Prinzip, glaube ich, stimmt das auch. Man kann heute nur mit reiner Sachpolitik nicht mehr so richtig erfolgreich
sein. Also auflaufen lassen, indem man sagt, so etwas tun wir nicht, das würde nicht funktionieren.
Wahrscheinlich ist das nicht ausreichend. Ich denke mal, der letzte Wahlkampf würde das auch bestätigen. Das heißt nicht, dass es auch mal eine Person geben kann, die, also so ähnlich funktioniert ja jetzt offensichtlich der derzeitige Verteidigungsminister, der in seiner Person irgendwas ausstrahlt, was Leute, selbst wenn sie politisch nicht zustimmen, doch für integer halten, dass sie seine Haltung irgendwie wertschätzen, die Art, wie er auch öffentlich kommuniziert. Das kann es natürlich auch geben, dass sowas attraktiv ist. Aber erstmal leben wir relativ stark von diesen Aufregerthemen. Ich würde sagen, was ist das Problem dabei? Ja, es gibt eigentlich eine strukturelle Asymmetrie. Also negative Emotionen sind tendenziell immer stärker als positive Emotionen. Und das weiß man auch von den Untersuchungen der Kommunikationswissenschaften, dass die Reichweite in den sozialen Medien von negativ angetriggerten Themen größer ist als von positiven. Und selbst in der experimentellen Forschung kann man eben das auch sehen, dass Leute ungleich stark sozusagen emotional bespielt und angesteuert werden können, je nachdem, ob das ein positives oder negatives Ereignis ist. Zum Beispiel, wenn ich Ihnen jetzt Ihr Gehalt um 10% kürze, dann ärgern Sie sich nächstes Jahr noch. Wenn ich es um 10% steigere, dann haben Sie das in 4 Wochen eingepreist. Das sorgt dann nicht mehr für einen positiven Emotionszustand. Deswegen sagen auch alle Leute, die sich damit beschäftigen, immer nur kleine Gehaltssteigerung, aber dafür häufiger als große Sprünge, weil die relativ schnell emotional eingepreist werden.
Das heißt, diese Asymmetrie zwischen der Wirksamkeit des Negativen und der Wirkungslosigkeit der positiven Impulse, der ist man ausgeliefert. Da hat man aus soziologischer Sicht nichts entgegenzusetzen. Das sind einfach die Rules, denen wir unser Handeln unterwerfen müssen.
Wirkungslosigkeit würde ich jetzt auch nicht sagen, ne? Sondern es ist einfach eine Ungleichgewichtigkeit da drin. Aber natürlich kann sich das auch über die Zeit verschieben und es kann auch natürlich, gab es historisch auch immer eine linke Mobilisierung geben, aber wir sehen ja jetzt schon, dass die Reichweite der rechten Tweets und so weiter oder Posts viel, viel größer ist, natürlich auch mit Unterstützung der Algorithmen und möglicherweise russischen Bots. Die wir ja so auch nicht kontrollieren können.
Und wenn ich jetzt als braver Staatsbürger einfach zur Unterstützung unserer Demokratie mein Möglichstes tun will, ich vertrete auch die katholische Erwachsenenbildung in Bayern, 120 Einrichtungen, die Bildungsarbeit machen, auch viel politische Bildungsarbeit darunter. Auch die haben alles Herz am rechten Fleck und wollen sich engagieren und sind an solchen Mechanismen, sehen sie sich gegenüber. Also bleiben lassen geht nicht, sagen sie, aber wenn man sich hineinbegibt, haben sie so eine Faustregel für, ich sag mal, achtsam triggern. Also kann man in dieser Systematik auch etwas richtig machen?
Ja, ich glaube schon. Also es gibt ja auch sowas wie politische Bewusstseinsbildung, also wo Leute wirklich stabile politische Orientierung und auch eine bestimmte Haltung ausbilden. Und das funktioniert besonders gut, ich nenne das jetzt mal so, in kleinen Formaten. Also mit persönlicher Interaktion in Gruppen, in Kopräsenz, auch in wiederholten Gesprächen. Also wenn man wirklich rausgeht aus den sozialen Medien, hat man auch große Effekte, weil Leute da auch Loyalitäten und auch eine Art von innerer Bindung entwickeln zu bestimmten Grundprinzipien. Und letzten Endes, das machen die Rechten natürlich auch. Ne? Die haben auch soziale Vergemeinschaftungsformen.
Aber die satteln dann auf die Stimmungslage, die auf TikTok schon vorbereitet wurde. Und das fällt uns natürlich dann schwer. Also wir überlegen gerade, oder viele in der Branche überlegen, ob es ein Fehler war zu sagen, ich sag mal, das Dilemma des Rentensystems kann ich sowieso nicht auf TikTok erklären. Also halten wir uns da raus, ist nicht unser Medium, sind nicht unsere Formate, Bildung geht da nicht. Jetzt straft sich das ein Stück weit. Und so wie ich Sie jetzt gerade verstanden habe, klar, das, was die AfD dann hinterher auch macht, wieder in direkter Ansprache, im direkten menschlichen Miteinander Dinge vertiefen, da sind wir gut. Aber können wir den Schritt vorher lassen, oder?
Ja, ich kann da auch keinen Ratschlag geben. Wir haben ja in der Wissenschaft dieselbe Diskussion. Ne? Also muss Wissenschaftskommunikation sich nicht stärker auf diese sozialen Medien einlassen? Müssen Wissenschaftler nicht auch irgendwie ihre Erkenntnisse jetzt auf TikTok tanzen oder visualisieren?
Sind Sie auf TikTok?
Nee, ich bin da nicht. Das könnte sein, dass das für manche Leute möglich ist. Ich würde immer mal sagen, wer es kann. Und wenn man die Persönlichkeit dafür hat und wenn man sozusagen auch dieses Händchen für eine Art von Visualisierung oder Dramaturgie hat, dann sollte man das machen. Aber es ist für Institutionen häufig nicht besonders erfolgreich. Auch große Wissenschaftsinstitutionen und so weiter, da ist man ja in so einem relativ starken Format der Vorgaben und so weiter. Und da fehlt eigentlich all das, was bei TikTok ganz zentral ist. Nämlich das Individualisierte, das Persönliche, das Freche, das Unkonventionelle, das Authentische. Und das kann man als Institution nicht machen. Es wird sicher mal Leute geben, die auch, was weiß ich, im kirchlichen Raum oder sowas, irgendwie da unglaublich erfolgreich sind. Es gibt ja selbst Leute, die machen Angelvideos oder so, die können auch sehr erfolgreich sein.
Aber müsste da nicht auch die Wissenschaft, wie soll ich sagen, doch stärker reingehen, Herr Kommunikator? Also wir haben gelernt, mit PowerPoint umzugehen, als andere Leute noch einen Pappkarton auf einen Overhead-Projektor gelegt haben. Also man muss sich ja auch da verändern. Und ich sage mal, die Menschen, die an der Uni ausgebildet werden, stehen irgendwann im Leben und sind genau diesen Mechanismen ausgesetzt, zum Beispiel in der Erwachsenenbildung. Muss man nicht dann TikTok irgendwie auch können? Da muss man nicht in jedem Fach, selbst in der Soziologie, irgendwie dann auch das Handwerkszeug mitbekommen, Dinge quasi in jedes Format, das gefordert ist, auch sachgerecht runterzubrechen.
Ja, in jedes vielleicht nicht. Ich bespiele relativ viele unterschiedliche Formate, aber ich würde auch nicht alle bespielen. Ne? Zum Beispiel gehe ich relativ selten ins Fernsehen, obwohl ich auch viel Einladungen bekomme und so weiter. Aber ich muss sagen, ich gehe häufig auch mit einem unguten Gefühl daraus, weil man so seine 3-4 Talking Points hat. Man spricht mit extremen Profis, denen es auch selten um den Inhalt geht, sondern darum, bestimmte Botschaften gut zu platzieren, in einer bestimmten Sendung zu platzieren. Aber ich mache sehr viel im Kontext von Kultur, in Theatern zum Beispiel oder auch bei Literaturfestivals und so, wo auch viele Leute kommen. Ich brauche jetzt mehrere große Veranstaltungen in Theatern, wo dann an einem Abend auch mal 1000 Leute in einem Theater sitzen. Jetzt nächste Woche bin ich am Wochenende wieder in Dresden, da kommen, glaube ich, 1200 Leute ins Staatsschauspiel, um sich für eine Stunde einen Soziologen anzuhören. Und da habe ich das Gefühl, dass das für mich viel ertragreicher ist und dass ich das auch besser kann und für mich selber auch befriedigender ist als andere Sachen. Und ich mache ja soziale Medien auch und so weiter, aber jetzt hauptsächlich bei Blue Sky. Andere Leute können vielleicht Instagram machen oder auch TikTok, aber es ist ja auch ein Zeitaufwand, den man dann hat. Man muss auch ein bisschen gucken, dass man sich da nicht verzettelt.
Und wenn es tatsächlich so ist, dass jetzt Bildung im weitesten Sinn zu einem Medium wie TikTok einfach nicht so wunderbar passt, was machen wir dann mit den sozialen Medien? Müssten wir die stärker kontrollieren oder überlassen wir das den Tech-Giganten und Donald Trump? Oder welche Form der Regulierung schwebt Ihnen vor?
Ja, die Frage ist sozusagen, ob das staatlich gemacht werden kann und ob die staatlichen Kapazitäten überhaupt da sind oder ob man stärker über Governance-Formen geht. Ne? Also dass man zum Beispiel sowas hat wie in Deutschland, warum hat X keinen Nutzerbeirat in Deutschland, der vielleicht selber auch eine Art von interner Regulierung vornimmt oder bestimmte Regeln aufsetzt. Und das wir haben wir ja auch in anderen Bereichen, ne? Dass es so etwas gibt wie Beiräte oder Aufsichtsräte.
Das müsste aber auch der Staat im Grunde dann
ja, der müsste eine gesetzliche Grundlage dafür schaffen oder eine Verpflichtung dafür zu schaffen. Das wäre ein erster Weg. Und dann haben wir natürlich auch in anderen Bereichen immer die Selbstverpflichtung, dass man dann eine Weile beobachten kann, ob das überhaupt funktioniert. Und wenn nicht, dann droht man mit staatlicher Regulierung. Aber es ist natürlich schon so, wenn man sagt, die sozialen Medien transformieren eigentlich das, was wir unter demokratischer Öffentlichkeit verstehen, so fundamental, dass es da zu Verschiebungen der öffentlichen Meinungsbildung und auch der gesellschaftlichen Urteilsbefähigung kommt, dann können wir das natürlich nicht so einfach hinnehmen. Denn wenn sozusagen der Satz stimmt, ohne funktionierende Öffentlichkeit gibt es auch keine funktionierende Demokratie. Dann kann man natürlich nicht die gesamte Kommunikation privatisieren, kommerzialisieren und irgendwie abgleiten lassen, gerade wenn man dann sagt, solche Plattformbetreiber haben ja selber sozusagen einen aktivistischen Ansatz, haben selber bestimmte politische Vorstellungen, die sie dann mit ihren Plattformen auch durchsetzen. Das sind eben keine neutralen Infrastrukturen, die jeder gleichberechtigt nutzen kann
und
auch nicht bestimmte Vorteile für die einen und Nachteile für die anderen schaffen, sondern das sind eben ja auch Instrumente der politischen Propaganda geworden.
Das hat der Ruprecht Polenz in der letzten Folge, war das so wichtig, das nochmal zu betonen. Also das ist eben, es geht nicht darum, ob man Meinungsfreiheit ausüben darf und posten darf, was man will, sondern es geht um die Frage, wer erhält welchen Post. Also der Algorithmus, der quasi lenkt, wer über welche Informationen und Meinungen überhaupt zu wem gespült werden. Und da war er relativ streng gemeint. Also da muss Regulierung her, weil man das sonst denen mit ihrer Agenda im Grunde zum Fraß vorwirft, diese Meinungsbildung.
Wir haben ja vorhin zu Anfang schon gesagt, also das, was die Leute über die Gesellschaft denken und was sie für Bilder von der Gesellschaft haben, das erfahren sie ja nicht nur am Gartenzaun und im Kollegenkreis, sondern hauptsächlich über die Teilnahme an öffentlicher Kommunikation. Das ist eben mediale Kommunikation zum allergrößten Teil. Viel weniger Präsenzveranstaltungen. Und wenn das so ist, dann muss man natürlich die Grundlage dafür legen, dass diese Kommunikation offen, fair, für alle zugänglich, wenig hierarchisiert und so weiter stattfindet. Und das ist jetzt zum Beispiel bei X nicht mehr gegeben.
Ja, die Frage ist, was macht man damit? Nochmal zu den Triggerpunkten. Sie haben ja viele, viele solcher Themen ausfindig gemacht. Haben Sie dabei Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland festgestellt? Oder jetzt vielleicht auch im aktuellen Wahlkampf, ist das Ihre Wahrnehmung? Gibt es so eine Art Landkarte, der Triggerpunkt Regionen? Oder ist unsere Gesellschaft an der Stelle zusammengewachsen?
Da ist sie ein Stück weit zusammengewachsen. Also wir haben jetzt keine systematischen Unterschiede zwischen Ost und West. Natürlich ist das Wahlverhalten anderes und sind natürlich auch die gesellschaftspolitischen Einstellungen anders. Die Milieuzusammensetzung und auch die sozialstrukturelle Komposition Ost und West unterscheiden sich immer noch relativ stark. Und wenn man so ein Vierfelder-Schema hat, wo man sagt, sozusagen, man hat einerseits so eine ökonomische Achse für mehr Staat und Umverteilung oder für mehr Markt und man hat so eine kulturelle Achse für mehr sozusagen kulturelle Liberalisierung und stärker sozusagen so eine konservative gesellschaftspolitische Orientierung, dann würde man sagen, die Ostdeutschen sind stärker auf dem Umverteilungspol und stärker auf diesem gesellschaftspolitisch eher konservativen Pol. Mhm. Und währenddessen die Westdeutschen eher ein bisschen marktorientierter sind, dafür kulturell liberalisierter. Aber das ist graduell, ne? Das ist jetzt nicht, dass es zwei Welten sind auch keine zwei Kamelhöcker, sondern das sind graduelle Unterschiede zwischen den beiden Landesteilen.
Jetzt würde ich gerne, ich hatte das vorhin schon angekündigt, nochmal auf zwei Fallbeispiele eingehen und diese Triggermechanismen da nochmal ein bisschen genauer analysieren. Das eine ist natürlich der Klimaschutz, das aus meiner, ich denke auch aus Ihrer Sicht, ich habe neulich Ihr Interview mit Antje Boetius im Deutschlandfunk gehört, aus Ihrer Sicht das größte Problem, das die Menschheit im Augenblick hat. Da verweisen Sie immer eben auf diesen statistisch nachweisbaren Grundkonsens, 90% der Deutschen sind sich im Grunde einig. Und noch bei der letzten, also vorletzten Bundestagswahl 21, hat dieser Grundkonsens dazu geführt, dass im Grunde alle Parteien, dass auch die Union, das in ihrem Wahlprogramm stark machen musste, sich auch nicht erlauben konnten, das nicht mit Finanzierungskonzepten zu hinterlegen. Also da war der politische Wille da. Wie ist das passiert? dass das weggetriggert wurde, sag ich mal, im Laufe dieser 3 Jahre. Jetzt ist es so, dass sich die Parteien fast schämen, das Thema überhaupt anzusprechen, obwohl es ja nicht aus der Welt ist. Also ich stehe fassungslos vor diesem Phänomen. Und wie konnte das passieren?
Es gab natürlich immer Themenkonjunkturen, ne? Ökologie, Umwelt, Klima. Da sieht man immer, dass das eigentlich zyklisch ist. Und dann gibt es sozusagen Aufmerksamkeitswellen und dann ebbt das auch wieder ab oder wird überlagert von anderen. Na gut, es gibt sowas wie eine Ökonomie der Aufmerksamkeit. Also die Öffentlichkeit kann zu einem bestimmten Zeitpunkt nur eine spezifische Zahl von Themen mit einer bestimmten Intensität diskutieren. Und wenn man jetzt natürlich sozusagen so eine eklatante ökonomische Schwäche, Negativwachstum in Deutschland hat, man hat die ganzen globalen Krisen, man hat die Ereignisse im Weißen Haus, dann wird Klima automatisch nach hinten verdrängt. Dann natürlich das große Thema Migration als in Anführungszeichen Mutter aller Probleme. Das hat auch viele Leute bewegt und dann wird das so ein Stück weit nach hinten durchgereicht und vielleicht sorgen sich Leute dann eher um die ökonomische Zukunft und ihre Einkommen als um die Klimafrage. Trotzdem haben sich diese gesellschaftspolitischen Einstellungen, die darunter liegen, nicht fundamental verschoben. Da gibt es nach wie vor eine große Stabilität. Aber was es weniger gibt, ist Transformationszuversicht. Es gibt auch Studien dazu, dass die Leute immer zwar sagen, Klimaschutz muss gemacht werden und der menschengemachte Klimawandel ist ein fundamentales Problem, dem die Politik nicht ausweichen sollte. Aber die Hoffnung, dass Politik sozusagen die Handlungsfähigkeit ausbildet, um den menschengemachten Klimawandel zu bewältigen, die habe ich immer weniger. Und natürlich, wenn man nicht glaubt, dass die Politik das lösen kann, dann wird man vielleicht auch veränderungsresistent. Dann sagt man, das ist mit so vielen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten beladen, dass es doch dann vielleicht besser ist, meine Besitzstände erstmal zu sichern und mich nicht auf den Weg zu machen in eine klimagerechte oder sozial-ökologische Zukunft. Und wir hatten ja mit der Regierungsbeteiligung der Grünen in der Ampelkoalition natürlich und auch mit dem Gebäudeenergiegesetz natürlich so eine Situation, wo die Leute gemerkt haben, ja gut, es gibt jetzt auch eine Veränderungszumutung. Das ist jetzt nicht zum Nulltarif und nur sozusagen als rhetorische Formel zu haben, sondern es hat tatsächlich bestimmte Veränderungen in meinem Nahumfeld oder in meinem Haushalt zur Folge. Und das hat, und eben auch Kosten. Und das hat viele Leute abgeschreckt.
Aber das Verrückte ist doch, dass die Kosten, also der Ottmar Edenhofer vom Klimainstitut Potsdam, der ist unser Preisträger in der Akademie, der hat in einem Vortrag letzten Sommer nochmal gesagt, also nichts zu machen kommt jeden von uns 6-mal so teuer, wie wenn wir jetzt, also die Folgekosten sind schlimmer als die Vermeidungskosten, Faktor 6. Also selbst wenn ich Angst vor Veränderung, Angst vor Nachteilen habe, müsste ich doch umso mehr 6-mal so stark mich dafür einsetzen, dass man das noch vermeidet.
Ja.
Also wie weit ist denn diese 90% auch, sage ich mal, informierte 90% oder faktengesättigt? Oder wieso kommt das nicht, wieso trägt man dann solche Fakten da nicht ein?
Ja, weil Leute auf unterschiedlichen Zeitschienen operieren. Ne? Also sozusagen eine eintretende Entwicklung in der Zukunft oder eine bestimmte in der Gegenwart auftretende Kosten, die werden nicht einfach in der Summe miteinander verrechnet, sondern die treten zu unterschiedlichen Zeitpunkten ein und Leute versuchen, unmittelbare Kosten zu vermeiden, weil die Lasten oder die Kosten der Zukunft eben ungewiss sind und eben auch erst in der Zukunft liegen. Es gibt viel sozialpsychologische Forschung dazu, dass Leute dann die Tendenz haben, eher Sachen ein Stück weit zu verschleppen. Das ist ganz, ganz genauso, wenn Sie sagen, Sie würden jetzt eine 3%ige Rentenkürzung machen, oder sie machen in 10 Jahren 10%ige, dann würden sich die allermeisten Leute wahrscheinlich noch für die 10 Jahre, in 10 Jahren das zu machen, entscheiden, obwohl das viel, viel größer wäre und viel einschneidender. Das ist einfach so eine myopische Perspektive, die Menschen häufig einnehmen.
Aber so schrecklich komplex ist es jetzt auch wieder nicht. Jeder in seiner eigenen Familie würde diesen Zeithorizont für die eigenen Kinder natürlich einpreisen. Also die Erwachsenenbildung in Bayern hat so ein tolles Projekt, Enkeltauglich Leben. Da ist mit dem Wort Enkel ist eine Ebene drin, die bei vielen sofort funktioniert. Das sind doch meine Nachkommen, für die ich Verantwortung habe. Und deshalb muss ich doch gerade jetzt schon so entscheiden, dass es auch in 20 Jahren funktioniert.
Ja, aber der Unterschied ist, glaube ich, zwischen individueller und kollektiver Handlungsfähigkeit.
Aber das muss sich doch übertragen lassen.
Also wenn Sie selber Altersvorsorge betreiben oder in eine Lebensversicherung investieren und so weiter, dann haben Sie einen spezifischen sozialen und auch kontrollierbaren Kontext im Kopf. wenn sie in der Gesellschaft agieren, dann gibt es ganz viele Mitspieler und es ist unklar, ob sie Gewinner oder Verlierer sind. Sie kennen auch die Verteilungsformel des Ganzen nicht. Das heißt, sie müssten eigentlich einen Wechsel auf die Zukunft unterschreiben, ohne zu wissen, was das Kleingedruckte ist, wie das auch ausbuchstabiert wird. Also wenn Sie eine Lebensversicherung abschließen, möchten Sie natürlich auch relativ genau wissen, wie wird jetzt das Renteneintrittsalter kalkuliert und wie ist die Formel. Selbst wenn Sie die Inflation nicht kennen und gar nicht wissen, was die Kaufkraft später ist, Sie möchten mindestens die Illusion haben, dass das relativ genau festliegt und nicht irgendwie so ein bisschen unbestimmt bleibt. Und ich glaube, bei so großen Transformationen ist es einfach so, dass man ein Stück weit auch nur auf Sicht fahren kann. Niemand kann den Leuten heute ganz genau versprechen, wie ihre ökonomische Situation in 10 Jahren aussieht und wie die Gesamtbilanz der Verteilung aussieht. Also nicht nur in Bezug auf sie selbst, sondern auch in Bezug auf andere. Viele Leute haben auch Angst vor Trittbrettfahrerei. Die sagen, ich muss das jetzt machen. Und viele andere.
Und die anderen machen nichts und profitieren genauso davon.
Die fliegen noch mit Privatflugzeugen jedes Wochenende nach London oder Paris. Ja. Das ist natürlich ungerecht. Wenn man es anders machen würde, wenn man sagen würde, es gibt ein individuelles Klimabudget, dann könnte man den unteren 30% oder 40% der Einkommensbezieher sagen, ihr könnt euer Leben eigentlich so weiterleben, weil ihr eine gute Klimabilanz habt. Weniger Konsum, kleinere Wohnungen, geringere Heizkosten, weniger Mobilität. Und dann müsste ich mich wahrscheinlich sehr stark umstellen, aber viele andere Leute müssten sich noch stärker umstellen oder dafür eben einen bestimmten Preis akzeptieren. Aber so diskutieren wir ja nicht den Klimawandel.
Warum nicht?
Weil wir bislang sozusagen die Gerechtigkeitsfrage ist immer außen vor geblieben. Das heißt,
im vorletzten Wahlkampf war das ja da und das Klimageld ist ja deswegen in den Koalitionsvertrag reingekommen. Also eigentlich hatten wir das Niveau, das Reflexionsniveau und die Politik hat auf höchster Ebene in der Regierung eigentlich die richtige Weiche gestellt.
Ja, das stimmt, da gibt es eben diese soziale Komponente, gerade wenn man vielleicht noch darüber nachdenken könnte, dass man das dann steuerfrei stellt und so weiter. Also dann hätte es durchaus Vorteile.
Das hätte auf dieser Ebene der Oben-Unten-Ungleichheiten eigentlich dem Ganzen den Wind aus den Segeln genommen,
ja,
oder?
Ja, ein Stück weit ja. Und deswegen bin ich eigentlich auch ein Befürworter davon, das so zu gestalten, weil das natürlich für die kleinen Einkommen einen viel bedeutsameren Beitrag leistet als für die Großen. Für die Großen ist das vielleicht gar nicht so relevant, aber die würden dann eben höhere Kosten akzeptieren müssen. Aber tendenziell ist es eben ein progressives System, mit einer Belastung der Höheren. Ich bin da eigentlich dafür. Möglicherweise waren die Summen noch zu klein, über die man da gesprochen hat. So, dass man irgendwie sagt, okay, das, ich weiß nicht, wie viel das war, 140 Euro oder irgendwie sowas. Dass man das doch deutlich höher, größer machen würde. Das würde ja über die Zeit dann auch anwachsen. Und dann hat man es jetzt wieder rausgenommen. Das heißt, es gibt auch keine Verlässlichkeit in der Politik, solche Instrumente einzusetzen. Wir haben das ja bei ganz vielen, ob der Atomausstieg hin und her, ob das Verbrennerverbot ist, es geht hin und her, ob das Gebäudeenergiegesetz ist und so weiter. Dann weiß man, okay, da kommt die nächste Partei an die Macht, die will das wieder abschaffen. Und dann beschweren sich die Heizungsbauer, weil sie gerade die gesamten Umstellungskosten einkalkuliert haben. Und Klimawandel, Klimatransformation kann offensichtlich nur auch gut funktionieren, wenn es relativ stabile institutionelle Flankierungen gibt und auch sozusagen eine institutionelle oder politische Bindung an einmal getroffene Entscheidungen.
Aber da müsste sich die Zweidrittelmehrheit, die man jetzt für diese Sondervermögen zusammenklaubt, eigentlich hinsetzen und sagen, wir legen jetzt diesen Fahrplan CO2-Bepreisung und Klimageld für 10 oder 15 Jahre fest und von uns rüttelt da niemand mehr dran, egal wie die Wahlkämpfe laufen, oder?
Ja, wahrscheinlich müsste man das dann auch so beschließen, dass man wieder eine sehr hohe parlamentarische Schwelle hätte, um das wieder abzuwickeln. Mhm. Aber wenn neue Mehrheiten zu neuen Beschlüssen kommen können, dann geht es immer hin und her. Wir reden ja häufig vom Flatterstrom, wenn wir irgendwie auf Wind und Sonnenenergie sprechen. Aber eigentlich muss man von der Flatterpolitik sprechen, die im Moment auch ein Stück weit verhindert, dass diese sozial-ökologische Transformation erfolgreich abgewickelt wird. Und da Sie das Gespräch neulich mit Antje Boetius erwähnen, und da stimme ich mit ihr auch völlig überein, es ist ja wirklich selten, dass es einen Gesellschaftsbereich gibt, wo wir sagen, wir wissen sehr viel darüber und wir haben alle technologischen Möglichkeiten.
Die Lösung liegt
am
Tisch.
Wir wissen ganz genau, was wir machen müssen, um von A nach B zu kommen. Und wir könnten es auch und wir könnten es sogar finanzieren, aber wir machen es nicht. Und da muss man schon sagen, es gibt auch sozusagen auf der kollektiven Handlungsebene eine enorm starke Irrationalität. Das hat natürlich auch was mit den Wahlzyklen zu tun, mit dem Parteienwettbewerb und mit vielen anderen Aspekten.
Jetzt verkünden Sie hier quasi die Bankrotterklärung der Menschheit. Wir werden das nicht lösen können. Und Sie verkünden das mit einem suffisanten Schmunzeln im Gesicht. Wie steht es um Ihre persönliche Hoffnung für die Familie der Menschheit?
Systeminhärente Logiken. Das ist ganz schwer, die zu durchbrechen. Es gibt ja die große Diskussion, ob man sozusagen mit demokratischen Mitteln und Mehrheiten überhaupt die Klimatransformation hinbekäme. Das heißt, das werden Sie auch mit Lisa Neubauer besprochen haben. Also man muss ja immer Mehrheiten finden, die eine so starke Veränderung, und Veränderung heißt immer auch Zumutung, eine so starke Veränderung wenigstens für eine Weile elektoral mittragen.
Ich habe Ruprecht Polenz, die Advocatus Diaboli, die Frage gestellt, ist denn die Demokratie wirklich das bessere System, um diese Probleme zu lösen? Ja. Was sagen Sie?
Ich glaube nach wie vor, dass es das bessere System ist.
Das hat er auch gesagt.
Ja, und ich würde aber sagen, wir brauchen zusätzlich zum parlamentarischen Entscheidungsweg, brauchen wir vielleicht noch andere Bedingungen. Wir haben ja das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das ist schon mal gut, was ja auch auf die Politik eine Wirkung entfalten sollte. Ich plädiere ja sogar manchmal für so etwas wie eine dritte Kammer, wo Leute aus dem Parlament, vielleicht 50 und dann 50 zufällig gewählte, geloste Bürger hineinkommen und sich zum Beispiel über diese Frage von Umsetzung von klimapolitischen Zielen oder dem Pariser Klimaabkommen sich verständigen sollten und quasi eine Regulierungsebene oberhalb dieser wettbewerblich organisierten Parteienpolitik dann herstellen.
Um aus diesem ständigen Wahlrhythmus
rauszukommen. Um gesellschaftliche Ziele zu verankern, die einen Langfristcharakter haben, die nicht von Wahlperiode zu Wahlperiode immer wieder zur Disposition gestellt werden können. Und das hätte dann vielleicht auch noch eine besondere Legitimität.
Gibt es das in irgendeinem Staat der Welt, sowas?
Nee, es gibt es bislang noch nicht, aber es wird natürlich an manchen Orten diskutiert, so diese Idee einer dritten Kammer. Wie gesagt, das wird schon diskutiert, aber hätte eben den großen Charme, dass man sich ablöst von dieser parteipolitischen, auch wahlperiodenbezogenen Logik. Und für so eine Menschheitsfrage, glaube ich, gibt es schon gute Gründe, auch für sowas zu argumentieren. Und dann würden die den Rahmen setzen, in dem die andere Politik, die sozusagen die normale Politik agieren kann. Und die kann immer noch darüber verhandeln, was vielleicht die Mittel sind, die man zu wählen hat, aber nicht mehr über das Ziel. Und das macht, glaube ich, schon einen großen Unterschied.
Aber dann hätten wir jetzt nicht nur für Aufrüstung und Infrastruktur ein Sondervermögen, sondern für den Klimaschutz auch, oder?
Ja, ich meine, bei der Infrastruktur, das verstehe ich auch nicht, aber das hat jetzt natürlich auch was mit den zwei agierenden Parteien zu tun. Da hätte man natürlich ohne Probleme bei diesen 500 Milliarden auch energetische Sanierungsfragen explizit mit erwähnen können. Das hätte auch die ganze Frage des Klimas, es gibt ja auch eine Klimainfrastruktur. Also da geht es ja jetzt nicht nur um Straßen, sondern es geht ja vielleicht auch um Ladesäulen und alles Mögliche. Warum man da nicht
Leitungen,
warum man da nicht drei Sätze mit dazu formuliert hat, um sich da auch auf dieser Seite abzustellen. Aber da steht ja de facto dazu nichts weiter drin.
Ja, ja, also die Kommunikation läuft jedenfalls noch nicht in Richtung Zweidrittelrepräsentation.
Und dann wäre es natürlich auch eine sehr gute Einladung an die Grüne Partei gewesen, zu sehen, okay, das geht jetzt nicht nur darum, irgendwie schöne Straßen für fossile Verbrenner zu haben, sondern es geht auch noch um weitreichende Ziele. Also nicht nur die Wiederherstellung der Infrastruktur, die wir schon haben, sondern eine Infrastruktur, die auch zukunftsfest ist.
Das wäre doch ein Narrativ, das was Positives transportiert.
Ja,
ne?
Also ja, genau, das wäre notwendig.
Wir transformieren uns in eine neue Wirklichkeit.
Dass man sagt, sozusagen auch die Infrastrukturen auf diese Frage der Nachhaltigkeit ausrichten.
Wir haben Energie in Hülle und Fülle und alles nachhaltig. Wäre ja mal so eine Zielvorstellung, die gar nicht ganz unrealistisch ist. Ne? Hans, andere Fallbeispiele ist auch schon immer wieder aufgetaucht jetzt in unserem Gespräch, nämlich die Migration. Sie sind seit 2021 Mitglied des Sachverständigenrats für Integration und Migration und Sie haben im Buch Triggerpunkte noch in Klammern die These vertreten, es gebe keine allgemeine Drift in Richtung Migrationsfeindlichkeit. Sehen Sie das ein paar Jahre später heute immer noch so?
Ich muss erst mal sagen, ich bin jetzt raus aus dem Sachverständigenrat für Migration. Man hat ja nur eine begrenzte Amtsperiode. Ja. Von daher spreche ich auch nicht als...
Aber die Expertise blättert ja nicht von Ihnen ab, sondern...
Als Mitglied. Wir hatten uns das jetzt für die letzten 30 Jahre bis 2022 angeguckt. Aha. Und es gibt jetzt auch Nachfolgestudien, zum Beispiel von der Friedrich-Ebert-Stiftung, die mit einem ähnlichen Instrumentarium wie wir gearbeitet haben, Und die kommen auch zu ähnlichen Ergebnissen. Die können aber zeigen, dass im Feld der Migrationseinstellung die Landschaft polarisierter geworden ist. Mhm. Ja, sonst haben die relativ stark unsere Thesen und Befunde auch replizieren können. Aber im Migrationsfeld sieht man eine Dynamik und das würden wir auch so sehen. Ne? Also klar, wenn das das zentrale politische Thema ist, über das permanent gestritten wird, wenn wir auch sozusagen Aufmerksamkeit haben für gewaltvolle Ereignisse, die mit Migration in Zusammenhang stehen, wie in Magdeburg oder München oder Aschaffenburg, dass das die Leute umtreibt, ist klar, aber auch natürlich, dass das durch die AfD auch ganz gezielt kapitalisiert wird. Ne? Also, dass es da auch Bestrebungen gibt, das auszunutzen, sodass das Thema doch umkämpfter ist. Und es gibt auch in Teilen der Bevölkerung natürlich so Ängste vor Kontrollverlust. Mhm. Deswegen ist auch die Diskussion zu geschlossenen Grenzen natürlich eine unmittelbare Reaktion.
Im Grunde ist es doch genau umgekehrt, wie wir es gerade beim Klima hatten. Da sind die Lösungen da, was man machen könnte und auch finanzieren könnte. Und wir diskutieren nicht drüber und machen es nicht. Und hier diskutieren wir uns die Köpfe heiß über Lösungen, in Anführungszeichen, die gar nichts bringen. Also wir können jetzt alle abschieben, für die sich ein Ticket erwirken lässt, sage ich mal. Aber es hätte keinen der fürchterlichen Morde der letzten Monate verhindert. Und das würde auch nur im Promillebereich des Gesamtphänomens etwas lösen. Wie kommt man, also nochmal, kann Ihr Fach und Ihr Verständnis der Mechanismen dieser Triggerthemen irgendwie helfen, aus der Nummer rauszukommen? Kommen wir mit guten Narrativen in die Blase der anderen rein? Oder muss man sich dem einfach hingeben und sagt, gut, die haben halt einfach ein leichtes Spiel, weil es so schön negative Emotionen sind und wir können einpacken?
Also wenn man jetzt die letzten 30, 40 Jahre anguckt, sieht man schon, dass es sozusagen im politischen Bewusstsein angekommen ist, auch in der allgemeinen Bevölkerung, dass wir in eine Migrationsgesellschaft hineingekommen sind. Das ist einfach ein Tatbestand.
Ist ja nicht zu übersehen. Wenn
man Deutschland ist diverser geworden und wir haben ja irgendwie zwei Ebenen. Das eine ist sozusagen die Ebene der Arbeitsmigration, wo es auch durch die letzte Koalition eine starke Liberalisierung gegeben hat, ne, mit Blick auf Fachkräftezuwanderungsgesetz, aber auch Staatsbürgerschaftsrecht. Und wir haben die Ebene sozusagen der humanitären Migration, alles was Flucht und Asyl angeht, wo es restriktiver geworden ist. Und darum kreisen ja die öffentlichen Debatten. Ne? Wir reden ja nicht über diese andere Migration, obwohl die Gesellschaft...
Ja, hast du schon.
Ja, aber selbst da, ich meine, jeder weiß in Thüringen, das wird auch immer wieder kolportiert, hat man halt 100.000 Leute, die aus dem Arbeitsmarkt rauskommen und nur 50.000 reingehen. In Deutschland sagen alle Institute 300.000 bis 400.000 pro Jahr Fachkräftemangel. Das heißt, auch wenn wir jetzt diese ganze Investition tätigen, ne, also ich frage mich, da wenn ja die Facharbeiter, die Handwerkerpreise so enorm nach oben gehen, wenn die öffentliche Hand jetzt für Fensterbauer und Klempner und so weiter so eine riesige Nachfrage, die gar nicht zu bedienen ist. Das heißt, das ist ja jetzt ja der allerbeste Berufszweig, wo man tätig werden kann, ne, wenn es irgendwie plötzlich 500 Milliarden gibt, die da irgendwie reinfließen. Das heißt, wir haben einen riesigen Bedarf, aber wir haben staatliche Defizite und das nicht nur sozusagen im Hinblick auf Leute, die extremer werden oder die irgendwie Gewaltverbrechen planen oder islamistische Kreise, sondern wir haben natürlich auch vor allen Dingen Integrationsdefizit, ne? Also was Spracherwerb angeht, Integration in unser Bildungswesen, aber auch natürlich Anpassungsqualifikation und Arbeitsmarktintegration. Und da ist eine Diskussion, ob man nicht auch für Leute, die als Geflüchtete oder Asylbewerber nach Deutschland kommen, ob man nicht auch einen Fahrtwechsel zulassen sollte in Richtung Arbeitsmigration. Mhm. Das ist auch in Fachkreisen und auch politisch umstritten, gibt Gründe dafür und dagegen. Aber sozusagen, ich würde immer sagen, was ist ein Triggerpunkt gegen sozusagen diese hysterische Behandlung der Frage der Migration? Ja, für mich ist, wenn man jetzt sagt, okay, die Asylbewerber kommen alle nach Deutschland, um sich reihenweise die Zähne sanieren zu lassen, dann würde ich sagen, und der Deutsche kriegt dann keinen Termin mehr, dann würde ich immer sagen, 30% aller Ärztinnen und Ärzte haben Migrationshintergrund und ohne die bekommen sie keinen Zahnarzttermin. Das ist viel relevanter und das triggert die Leute natürlich auch. Dass wir, ich meine, in Ostdeutschland die ganzen kleinen, auch grenznahen Kliniken, die müssten alle schließen, weil die kein Personal mehr haben. Und als jetzt in Syrien Assad gestürzt wurde und ein paar Tage später man gesagt hat, die müssten jetzt alle zurückgehen.
Das Erste, was ihnen einfällt, dann können die endlich nach Hause gehen, ja, statt mal zu fragen,
was uns dann fehlt. Realisiert, ja. dass in Deutschland 5000 syrische Ärzte arbeiten. Mhm. Und dass in manchen Bereichen zum Zusammenbruch des Gesundheitswesens führen würde. Und das heißt, die Leute sind auch schon unglaublich, die sind jetzt nicht alle erst mit Assad gekommen, waren auch viele schon vorher da. Aber es ist einfach eine relevante Größenordnung und da redet man noch gar nicht von der 24-Stunden-Pflege oder von anderen pflegerischen Berufen. Das ist nur auf der Ebene von Hochqualifizierten und in allen anderen Bereichen hat man das natürlich auch. Deutschland muss eine offene Migrationsgesellschaft bleiben, aber sie muss eben auch, und die allermeisten Leute auch in unseren Umfragen sagen, Migration ist in Ordnung, wir brauchen das. Und sie sagen, aber. Und dieses Aber heißt, die Integration muss erfolgreich gelingen. Und dafür sind staatliche Institutionen, dafür sind Behörden, dafür ist die öffentliche Hand verantwortlich. Und das macht sie im Moment nicht genügend. Mhm. Auch natürlich aufgrund von Ressourcenmangel. Auch das wäre eine Infrastrukturaufgabe
ja,
für mich.
Das ist wohl so, ja. Ich möchte da nochmal diesen Makrosoziologe auf die Mega-Makro-Ebene gehen. Migration ist ein Menschheitsphänomen. Irgendwann ist der Mensch vor Tausenden von Jahren in Ostafrika entstanden und seitdem migriert er. Also jede Generation schaut, wo das Leben besser ist, da gehe ich hin. Das ist doch, also ist es nicht per se illusorisch zu sagen, dass so eine globale und wirklich auch menschheitsgeschichtliche, so ein Wanderungsphänomen irgendwie eindämmen zu wollen. Sie haben ja auch über Grenzen gearbeitet und über den Zuwachs der fortifizierten Grenzen, aber auch das sind ja, auch die mit den Barrieren dazugerechnet, sind ja zusammen nur 20% aller anderen Grenzen sind offen, weil man ja früher eher militärisch abwehren wollte als genau. Zivil. Ist das nicht eine komplette Illusion zu glauben, dass man gegen so etwas, was der Mensch Homo sapiens sapiens, seit es ihn gibt, immer gemacht hat, sich irgendwie regulieren, eindämmen ließe?
Also die vollständig geschlossene Grenze gibt es nicht. Ne? Also selbst die Grenze zwischen...
Nicht mal die Fortifizierten sind wirklich, ne? Auch da gibt es Schlupflöcher.
Nord- und Südkorea hat eine bestimmte Art von Durchlässigkeit. Es gibt sogar sehr stark geschützte Grenzen oder fortifizierte Grenzen zwischen Malaysia und Singapur, die jeden Tag von Hunderttausenden überquert werden, aber eben trotzdem stark kontrolliert sind. Grenzen sind ja im Sinne von Sortiermaschinen extrem selektiv. Ne? Also erwünschte Migration, Mobilität ja, unerwünschte soll abgewehrt werden, auch die Grenze zwischen USA und Mexiko. Aber natürlich ist mit dem Aufstieg der Nationalstaaten schon irgendwie der Anspruch auch gewachsen, dass Grenzen nicht mehr so offen sein sollen wie in der Vergangenheit, dass Bevölkerung einem Territorium zugeordnet werden, dass es eben so etwas gibt wie ein Staatsgebiet und ein Staatsvolk und damit auch eine Staatsgrenze, die einem bestimmten Grad von Kontrolle auch unterliegt. Und das ist jetzt sozusagen erstmal eine historische Zustandsbeschreibung. Ich glaube aber, dass sozusagen diese Nationalstaaten auch erstmal sehr erfolgreich gewesen sind, im Sinne von, das sind Organisationseinheiten für die Realisierung von Politik. Mhm. Wir haben ja keine Weltgesellschaft, wir haben auch keine Weltregierung,
keine funktionierende.
Sondern wir sind in eigentlich so Kompartimente organisiert, ne, oder Gebietsparzellen, in denen dann jeweils eine Bevölkerung ansässig ist, häufig die Staatsbürgerschaft hat, natürlich nicht alle, und wo Politik gestaltend ist. Und die sozusagen die Nationalstaaten sind auch konstitutiv für die Weltgesellschaft. Ne? Also wer garantiert dann die Durchsetzung von Recht? Auch die Durchsetzung von Menschenrechten wird ja nur durch Nationalstaaten realisiert. Selbst wenn die jetzt globaler Natur sind. Das heißt, wir brauchen die Staaten auch nach wie vor. Und es gibt auch eine Legitimation, dass es so etwas gibt wie kollektive Selbstbestimmung. Also dass Staaten oder Gesellschaften selber bestimmen können, wer hinzukommt.
Ja, dass sie das dürften, das will ich ja jetzt gar nicht in Frage stellen. Natürlich ist das rechtens. Aber ist es aussichtsreich? Also wenn ich nicht an den Fluchtursachen ansetze und diese Motivation aufzubrechen, es ist ja in der Regel aus purer Not, auch Wirtschaftsflüchtlinge aus purer Not, dann ist es doch im Grunde nur noch eine Symptombehandlung, an welchem Zaun die dann hängen bleiben. Aber es löst doch nicht, dass dieses, ich sag's nochmal, Menschheitsphänomen der Wanderung über unseren Planeten.
Ja, es ist natürlich ein Verschiebebahnhof. Ne? Wir haben ja häufig auch so Kaskadengrenzen, ne? Wo eine Grenze auf die nächste fährt. Ne, wenn dann die Türkei was macht zu Syrien, ja, und dann zu Griechenland und so weiter, dann ist man irgendwie abgeschottet. Ja, in gewisser Weise sind das nur Scheinlösungen, das ist klar. Und dass es auch so viel Migrationsdruck gibt, hat zukünftig vielleicht auch mehr mit dem Klimawandel zu tun, weil wir auch viele Klimaflüchtlinge haben werden. Aber es hat natürlich vor allen Dingen was auch mit der globalen Ungleichheit zu tun. Ne? Also Grenzen setzen auch Barrieren, sind eigentlich Ungleichheitsschwellen zur Absicherung auch von globalen Wohlstandsgefällen. Und dass es sozusagen Pull-Effekte gibt und Push-Effekte weg von ärmeren und hin zur reicheren Region, ist, gerade wenn in diesen ärmeren Regionen das Subsistenzminimum gar nicht gewährleistet werden kann, wenn es auch starke Klimaschäden gibt, Extremwetterereignisse und so weiter, dann wird es auch mehr Migration geben. Aber wir haben noch keine Formel dafür, ne? Keine Gerechtigkeitsformel, wie man eigentlich zu einer fairen Verteilung kommt. Und das eine ist entweder, man macht effektive Entwicklungshilfe, hilft diesen Regionen, sich zu entwickeln. Und die andere Form ist, dass Leute individuell versuchen, ihre eigenen ökonomischen oder humanitären Bedingungen zu verbessern. Oft natürlich, indem sie auch ihr Leben riskieren, wenn sie zum Beispiel das Mittelmeer überqueren.
Jetzt haben Sie gesagt, wir haben keine Lösung, aber wir haben ja noch nicht mal die Strukturen global, die man bräuchte. Und wenn ich mir angucke, wie im Moment die regelbasierten Strukturen auf internationaler Ebene verschwinden oder unterwandert werden, keine guten Zeiten für den Multilateralismus oder für das internationale Recht. Wo sehen Sie Handlungsoptionen? Wie können wir dazu beitragen, in unserem kleinen Ausschnitt, wo wir an der Meinungsbildung in unserer Gesellschaft mitwirken, dass quasi das Bewusstsein dafür entsteht, dass das die Ebene ist, auf der wir gemeinsam agieren müssen und dass es keinen Sinn hat, wieder in nationalstaatliche Egoismen zu verfallen. Jetzt kürzt die USA die Entwicklungshilfe und wird damit natürlich Migration verstärken und nicht eindämmen, außer vielleicht im eigenen Zaun. Wie kommen wir voran? Also ich weiß, das ist nicht Ihr Thema, Sie sind ja Analytiker, aber trotzdem, jetzt sind wir bald am Ende unseres Gesprächs angekommen. Ich möchte Sie da nicht ganz rauslassen. Also die Leute, die uns zuhören, werden wahrscheinlich auch einen Impuls haben wollen, was kann ich denn tun oder wie kann ich wirken, argumentativ oder auch im Handeln in die richtige Richtung?
Ja, erstmal müsste uns bewusst sein, dass Migration nicht nur eine Bedrohung ist, sondern auch eine Lösung für sehr viele gesellschaftliche Fragen. Wir müssen uns auch bewusst sein, na klar, Migration ist der Normalfall, das würde ich auch so beschreiben wie Sie, aber die allermeisten Leute wollen gar nicht ihr soziales Nahumfeld verlassen. Mhm. Das heißt, es gibt auch eine Attraktivität des Ortes, an dem man ist, weil man ihn kennt, weil man die Sprache beherrscht, weil
gibt
man
ja keine ohne Gründe
die kulturellen Codes beherrscht. Die allermeiste Migration ist nicht sozusagen transatlantisch oder interkontinental, sondern 80% der Migration ist regionaler Natur.
Innerhalb also der Staaten oder
innerhalb Nachbarstaaten. Von Staaten oder in Nachbarstaaten. Trifft auch für Klimamigration übrigens zu. Und dann kann man sagen, okay, es kann auch attraktiv sein, Leute in bestimmten geografischen und kulturellen Kontexten zu belassen. Integration ist auch immer sehr anstrengend und kann scheitern. Na, also es ist auch für viele Leute gar nicht attraktiv, zum Beispiel die deutsche Gesellschaft zu unterschichten. Und Migration ist tendenziell ein Unterschichtungsphänomen.
Was heißt Unterschichtung?
Dass Leute im Prinzip untere Positionen in der Gesellschaft einnehmen. Ne? Also dann in bestimmten Jobs arbeiten, also Dirty Jobs, die anstrengender sind, manuelle Tätigkeiten, Reinigungstätigkeiten, Beaufsichtigungspersonal, Verkaufstätigkeiten. Wenn man jetzt sagt, okay, Migration ist häufig auch regional, dann gibt es dann natürlich auch riesige Ausgleichsmöglichkeiten, sozusagen in einem ähnlichen kulturell-geografischen Kontext zu bleiben. Das schafft auch die Möglichkeit, soziale Netzwerke aufrechtzuerhalten und anders zu pflegen. Das lässt auch Türen offen für Rückwanderung, ne? Also hat man mehr Optionen. Und das weiß man, es gibt auch bei Migration so etwas wie so eine Migrationsfalle oder Migration Trap, wie das genannt wird. Also wenn man sehr stark geschützte Grenzen hat und eine sehr restriktive Einwanderungspolitik, gehen Leute...
Wird man attraktiver, oder?
Nee, gehen Leute häufig nicht zurück. Zum Beispiel gab es in den Nullerjahren war Spanien das wichtigste Zuwanderungsland für Leute
aus... Weil man so schwer reinkam.
Nee, weil man leicht war. Für Leute aus Rumänien und Bulgarien. Die sind dann die Ernte gegangen auf den Bau und so weiter. Und mit der Finanzkrise sind viele dieser Jobs und die Leute sind dann nicht arbeitslos gegangen, die sind zurückgegangen oder weitergewandert. Ja. Das heißt, man hat auch einen sehr osmotischen Ausgleich, weil Migration immer dahin geht, wo eigentlich Arbeitsmärkte die Leute absorbieren können. Und deswegen sagen viele Leute, wenn die USA sozusagen, wenn man jetzt aus Mexiko in die USA kommt und da Erntehelfer in Kalifornien ist oder in Texas an der Tankstelle arbeitet und man weiß, wenn man zurückgeht, kommt man nie wieder rein. Dann geht man auch nicht zurück.
Also wenn die Grenze nicht so dicht wäre, würde ich vielleicht mal wieder in Mexiko versuchen.
Ja, dann würde ich wieder eine Weile in Mexiko, vielleicht auch da bleiben und dann eine Familie gründen oder auch mal wieder zurückkommen. Ja. Das heißt, man hat viel mehr grenzüberschreitende Bewegung und es würden nur so viele kommen, wie dann durch den Arbeitsmarkt.
Dann löst das Dichtmachen im Grunde das Gegenteil aus.
Ja. Und das Dichtmachen führt eigentlich dazu, dass die Leute eingeschlossen sind und dann bleiben, obwohl sie gerne gehen wollten. Das ist ein relativ starker Effekt. Ja. Wo man denken würde, ja, Grenzschließung, das ist jetzt irgendwie die Lösung zu unserem Migrationspolitik-Problem. Aber es ist eigentlich häufig auch genau das Gegenteil.
Aber das spricht ja nochmal dafür, eigentlich bei den Heimatländern anzusetzen und im Grunde zu sagen, jetzt schau mal, dass wir, wenn die USA sich aus der Finanzierung zurückziehen, dann gleichen wir Europäer das halt aus, einfach weil es für uns Vorteile bringt.
Ja, ich würde auch sagen, wenn man jetzt den Syrern, die jetzt zurückgehen, wenn man denen sagen würde, ihr könnt aber jederzeit euch nochmal umentscheiden, dass viel mehr Leute jetzt zurückgehen würden und wahrscheinlich auch da irgendwie bleiben würden. Ja. Aber da die Option nicht gegeben ist, sondern das wäre ein Abschied für immer aus Deutschland, nehmen Sie das dann nicht wahr.
Da ist die Hürde ganz schön hoch, Ich möchte ganz zum Schluss nochmal auf die Gretchenfrage zu sprechen kommen.
Oh, Sie fordern mich wahrscheinlich schon wieder mit der Lösung.
Nein, wir haben bei der Recherche nichts darüber gefunden, ob Sie selbst eigentlich religiös sind oder nicht. Verraten Sie uns das, ob Sie in einer Religion oder Konfession
angehören? Ich bin nicht Mitglied einer Kirche.
Hat das denn in Ihrer Jugend in der DDR damals oder überhaupt seitdem eine Rolle gespielt? Gab es Berührungspunkte? Kam das irgendwo vor in der örtlichen Gemeinde? Oder ist das im Grunde schon komplett aus dem Blickfeld gewesen?
Meine Eltern und so, die waren natürlich getauft, aber dann nicht mehr Mitglied der Kirche. Aber wir hatten ja eine kleine Kirche zwischen dem Neubaugebiet Lüttenklein und Evershagen, wo ich aufgewachsen bin. Und da war Joachim Gauck, der Pfarrer, den ich auch schon in den 80er Jahren zwei, drei Mal sehen durfte. Damals auch schon ein beeindruckender Redner gewesen ist. Und wir haben uns neulich auch mal drüber unterhalten.
Stark.
Aber ich war da noch Schüler und da hat er auch die junge Gemeinde mit bespielt. Und da kannte ich ein paar Leute.
Wie war das so in Ihrer Peer Group? Hat man da distanziert negativ auf Kirche geschaut oder so mit so einer neutralen Neugier, guck mal, schuldige Leute, was machen die denn da?
Nee, im Norden, da spielt ja die protestantische Kirche eine große Rolle und es gab dann natürlich eine Verbindung über die ganze Oppositionsbewegung, die unter dem Dach der Kirche eben auch einen bestimmten Schutz gefunden hat, selbst wenn jetzt die Kirche sich auch als Kirche im Sozialismus definiert hat und da natürlich auch nicht wollte, dass es da eine zu starke Gegenwehr gegen den Staat gab. Aber in diesem Umfeld, auch im Umfeld von Kirchentagen und so weiter, hat natürlich was stattgefunden, was wir auch für attraktiv hielten. Ne? Einfach weil da Räume waren, auch gerade jetzt noch mit Verweis auf Joachim Gauck, auch in seiner Gruppe, da wurde relativ offen gesprochen.
Also durchaus positiv konnotiert. Die Kirche hat dazu eine gesellschaftliche Transformation positive Beiträge.
Durchaus, ja, würde ich schon so sehen, ja.
Und wie sehen Sie das heute? Also ich habe gerade noch mal wegen einer anderen Veranstaltung in die Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung geschaut. Da ist unter anderem auch ein Befund drin, dass sich Christen deutlich stärker ehrenamtlich engagieren, zum Beispiel für gute Sachen in der Gesellschaft, als jetzt rein prozentual, als Menschen ohne Kirchenmitgliedschaft und dass sie dass in kirchlichen Kreisen ein höheres Vertrauen in die staatlichen Institutionen herrscht als außerhalb. Also haben Sie als Soziologe ganz neutral, unabhängig davon, was Sie selber denken, die Kirchen auf dem Schirm als eine Kraft, die irgendwas beitragen könnte zum Positiven? Oder ist das eigentlich...
Habe ich schon. Ich werde jetzt auch häufiger mal zu Bischofskonferenzen und anderen. Ich war auch schon bei verschiedenen Veranstaltungen. Und natürlich... ist das für mich Teil auch der Zivilgesellschaft, ne? Die Kirche insgesamt und ist auch ein ganz wichtiger Akteur. Ist leider über die Zeit schwächer geworden und gerade, ich meine, in Ostdeutschland, es ist ja auch ein Grund, warum man dann sagt, okay, dieses Vordringen der AfD ist auch so stark, weil diese zivilgesellschaftliche Selbstorganisation oder auch die großen kooperativen Akteure wie eben Kirche und Gewerkschaften viel, viel schwächer sind. Was machen die vielleicht anders? Die stellen ja letzten Endes Zusammenhänge her, wo Leute mit vielen Problemen auch nicht so allein gelassen werden, ne, sondern die können auch eingehegt werden, die finden eine Gruppe, die finden eine Adresse. selbst wenn Sie nicht immer sagen, damit stimme ich vollständig überein und so weiter, aber Sie haben doch einen Ort, wo Sie sich selber spiegeln können. Und das weiß man eben auch von vielen dieser Protestler, auch von dem Verhalten in den sozialen Medien. Einsamkeit korreliert extrem stark auch mit rechter und rechtsextremer Orientierung, weil es da einen Fruststau gibt. Ne? Leute können bestimmte Dinge, die sie irgendwie bewegen und die sie für ungerecht halten, die können die nicht mehr auf so eine Art und Weise verarbeiten, dass das nicht zu dauerhaft negativen Emotionen führt. Und die führen dann zu politischer Wut und dann auch zu einer größeren Wahrscheinlichkeit, rechtsextremen Kräften hinterher zu laufen.
Ja, das nehme ich doch mal mit, weil gegen Einsamkeit haben wir tatsächlich Rezepte im Portfolio als eine Gemeinschaft, die eben miteinander auf allen Ebenen des menschlichen Daseins pflegt und organisiert. Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Jetzt haben wir sogar ein bisschen überzogen, aber ich hoffe, das ist in Ordnung für Sie. Toll, dass Sie mich auch, Moritz, empfangen haben hier bei sich im Büro. Ich danke Ihnen für 96 Minuten hochinteressantes, anregendes Gespräch. Bin sicher, dass unsere Hörerinnen und Hörer das genauso sehen werden. Und freue mich sehr, dass Sie zugesagt haben. Vielen, vielen Dank.
Vielen Dank fürs Kommen.
Ja, sehr gerne.